Rüdiger, du guckst mich so hoffnungsfroh an.
Hoffnung, das ist das Einzige, was mir noch bleibt, Bernie. Ja.
Es wird keine spaßige Folge, sag ich dir gleich.
Warum? Okay, pass auf, dann lass uns...
Jetzt den spaßigen Teil ab frühstücken.
Dann lass uns unsere gute Grille behalten.
Unsere gute Grille?
Gute Grille, sagt man nicht so für gute Laune? Unseren Witz, unseren...
Hab ich noch nie gehört.
Noch nie gehört. Ich glaube, das kommt irgendwo bei Asterix kommt das vor.
Okay.
Also zusammengefasst kann man sagen, man sagt es schon lange nicht mehr.
Du, ein mir verwandtes Kind, was hier im Haushalt wohnt, hört ungefähr alle Asterix-Folgen durch, jeden Tag auf Spotify.
Hört?
Ja. Ach. Ja, gelesen wird nicht mehr in der Generation, ist ja klar.
Ach so.
Also auch neu, ne?
Das, ja.
Ja, Mensch, Rüdiger.
Wake up.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur-Podcast. Popkultur. Das ist der Brennerpass. Sie aus dem Kram. Das ist der Brennerpass. Sie aus dem
Kram. Alles nur für Massengeschmack. Wie dumm.
Ein junger CEO. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball, ja, und Midlife in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der erste nachgewiesen Infizierte mit dem Jever-Fun-Virus. Er ist der Many-Faced-Actor.
Wo kommt denn das her? Ja.
Er ist der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Down, 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 Downs, der Mann mit der reizlosen Kimmer, der Superman of Superfood, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur. Er ist der Mobilist und Militarist, er ist der Pornfree-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, es ist Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel Biederein, Laberweinting, dem
Honiglieferanten unter den
Honiglieferanten.
Ich habe den Ball zurückgespielt, hast gemerkt?
Herrlich. Du Rüdiger, eins ist mir, lässt mich nicht mehr los. Du sagst in deinem Comedy-Programm, ja, wenn du über deine Katzen sprichst,
oh Gott,
erwähnst du immer den Grö-Katz.
Den Grö-Katz, ja.
Ja. Weißt du, bist du dir sicher, dass die Leute den Witz verstehen?
Ja, ab und zu. Das ist, ich mache manche Witze für Einzelpersonen, die nach 30 Sekunden erst lachen.
Ja. Ja. Kannst du kurz erklären, woher der kommt, der Grö-Katz?
Naja, der Führer hat sich gerne bezeichnet als den größten Feldherr aller Zeiten. Genau, das war der Grö-Fatz. Da unsere Katze hat ein helles Gesicht und einen schwarzen Fleck unter der Nase, ein Hitlerbärtchen hat, bezeichne ich ihn als die Grö-Katz.
Ja, was ich ja sehr lustig finde, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Leute das Grö-Fatz verstehen. Nee.
Ich glaube spätestens, wenn ich... ja gut, ich meine, man kann immer noch nach den Prozenten, also wenn ich dann irgendwann in der Köln Arena das Material bringe, werden das dann wahrscheinlich bei einem Prozentsatz von 2 bis 3 verstehen es immer noch, wie viele Leute, aber
je größer dein Publikum ist, desto mehr verstehen dich auch.
Ja.
Darauf, du setzt quasi einfach auf die Massenakzeptanz jetzt schon.
Na klar, würdest du in meiner Situation auch tun, Bernie.
Ach ja, es ist eine dunkle Zeit. Es ist
Bernie Mayer hat früh beschlossen, mich zum Weinen zu bringen.
Nein, es war zu früh eigentlich, kommt erst später. Es ist eine dunkle Zeit, wir frönen dem Eskapismus, dazu gehört natürlich auch Musik hören. Ich will mal mit Musik kurz anfangen, weil ich dich eigentlich nur fragen wollte, ob du die neue Lady Gaga Single Stupid Love schon gehört hast.
Nein, habe ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass es sie gibt.
Nein, die ist on, it's a thing. Das ist ein bisschen wie Bad, klingt genauso wie Bad Romance.
Mein Lieblingssong von Lady Gaga, wie jeder weiß.
Und die Kostüme sind bunt, pink, es wird getanzt, es ist eskapistisch. Es könnte dich erfreuen vielleicht.
Okay.
Und weißt du, was
Is there more to it?
Nee, aber ich dachte, ich fange mit etwas Positivem an.
Ah, gut.
Weil dann positiver wird es nicht mehr in der Sendung.
Bernie, du scheinst mir recht festgelegt, aber gut.
Ja. Was ich höre, weißt du, was ich gar nicht so schlecht finde? Hast du schon mal BTS gehört, die koreanische Boyband?
Ja, die sind lustig.
Ja, die sind vor allem nicht schlecht.
Ja, ich habe die waren vor einiger Zeit, das ist vielleicht schon ein Jahr her, bei Colbert. Da waren die wirklich, wirklich lustig mit ihm und er hat auch wirklich Spaß mit denen. Dann haben die auch was performt, das war auch gut.
Ja, weißt du, vor allem, dass die machen so eine Art Konzeptalben. So, die sagen selbst, sie sind inspiriert von Carl Jung und Hermann Hesse und so.
Well.
Und die haben englische Songtitel, aber ansonsten geben die einen Shit auf Internationalisierung sprachlich. Die singen einfach auf Koreanisch.
Ja.
Und es klingt gut.
Ja.
Es ist viel so viel Autotune, viel so Trap und Cloud-Rap Momente drin, aber gut, so ist es halt nun mal. Aber ich war überrascht, wie gut es produziert ist, wie, ja, also ein Song singen sie auch mit Halsey zusammen.
Ja.
Ich mag ja Halsey ganz gern, du ja auch.
Ja.
Das ist wirklich nicht schlecht.
Ja, ja.
BTS, die größte koreanische Boyband aller Zeiten.
Du.
Ist nicht schlecht. Was für eine Erkenntnis am Anfang der Sendung, oder?
Ich liebe ja sowas.
Ja.
Wenn man so Sachen entdeckt, von denen man auch, ich habe das ja auch manchmal immer noch so mit großen Hollywood-Stars oder sowas. Ich denke, warum ist denn der so bekannt? Warum ist denn der beliebt? Und dann guckst du irgendeinen frühen Film von dem oder von ihr und oder ein Comedy-Programm sowas und denkst, alles klar, jetzt verstehe ich's.
Ja, und es ist nicht schön, wenn man vielleicht auch seine Vorurteile so revidieren kann. Ich finde, weißt du was, viele haben ja Angst davor, sich sowas stellen zu müssen, weil sie dann zugeben müssen, dass sie Unrecht hatten. Ich finde, das hat was Befreiendes, weil man kann von einem Objekt der Befremdung loslassen einfach.
Absolut. Ja, das gefällt mir.
Ja, das wird mir jetzt. It's one in the win column.
Ja, wenn man den Ursprung, ich spüre es, Jani, da werden wir noch drauf zurückkommen in dieser Sendung. Wenn man auf den Ursprung zurückgeht an Dinge, wie etwas entstanden ist.
Hm. Ja, ansonsten Hysterie an allen Fronten.
Ja.
Wie dumm, muss man sagen.
Jani!
Es fing.
Du weißt, was heute Morgen für eine Meldung war.
Der erste Corona-Infizierte in Berlin.
In Mitte.
In Mitte?
Ferdi Meier sitzt vor mir mit Schrecken weiter.
Hey?
Ja, in Mitte. Junger Mann in Mitte.
Ja, weiß man schon Näheres? Jung sind wir nicht, da wissen
jung,
wir schon.
Gut, jung sind wir raus. Ja, wohl relativ eingeschränkt. Also die Meldung sagt eigentlich, er hatte nicht viele Freunde. Also relativ eingeschränkter Personenkreis, mit dem er Kontakt hatte. Aber das ist nur der erste Griff von jemandem, mit dem ich Zusammenleben pflege, morgens noch im Halbschlaf, geht zum Handy. Und die Person kommt dann manchmal aus dem Schlafzimmer raus, bevor ich losgehe zum Brennerpass und versorgt mich mit den neuesten Meldungen. Und da, also ist auch für mich ist es jetzt schon nur Hörensagen. Also angeblich sind es nur 10 Personen, mit denen diese Person Kontakt hatte.
Ja, ach, die können wir einsperren.
Die 10, die kriegen wir. Die
kriegen wir von der Straße.
Wir finden noch Patient 0 bis 10.
Ja. Ich bin diese Woche nach Wien gereist.
Ah, richtig.
Und weißt du was, vorher hatte ich mit dem Coronavirus nicht so viel zu schaffen. Und ich muss sagen, ich wäre ein bisschen gern in dieser Unschuld geblieben. Aber also ich habe mich absichtlich nicht so damit beschäftigt, weil ich es auch ein bisschen schäbig finde. I'm looking at you, Süddeutsche Zeitung online, wie teilweise in den Headlines, wenn es auch nur Essays oder Kommentare sind, so mit dem Begriff auch tödlich gern mal umgegangen wird oder grassiert oder Epidemie oder sonst irgendwie so. Also ein bisschen Klickzahlen mit der Angst der Leute gemacht werden.
Mhm.
Und ich glaube, die Leute überfordert das psychisch ein bisschen.
Ja, eindeutig.
Genau, ich habe es wirklich sehr gekonnt ignoriert. Dann war ich aber bei DM und dachte mir, ich kaufe mir so ein Desinfektionsspray.
It's all gone.
Hat mir meine Freundin empfohlen. Ja, war nicht da.
Nein.
Nix. Ich wette, das sind übrigens auch die Leute, die haben 3 davon zu Hause und das sind auch die, die den Kinderarzt blockieren.
3.
Seit Wochen.
Die blockieren alles. Es gibt ja auch Leute, die brauchen Desinfektionsmittel auch außerhalb von Corona, weil sie zu Hause, sagen wir mal, im günstigsten Fall Noroviren haben. Und sich keiner anstecken will oder was ich was für eine Therapie gerade hinter sich haben oder sonst was, die kommen im Moment nicht dran.
Ja.
Es werden Steriliumflaschen aus öffentlichen Gebäuden geklaut.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich kenne mich ja so und du ja auch ein bisschen am Rande. Wir haben ja beide auch ein bisschen Ahnung von Krebs und verwandten Theorien und da braucht man dringend in Desinfektionszeug irgendwie, weil teilweise Leute dann auch, ja, die sind ja in Lebensgefahr manchmal in so immunschwachen Phasen Dings. Aber dann der Prepper an sich, dem ist es scheißegal, ne? Der kauft es halt, obwohl er noch nicht mal verreist irgendwie.
Preppen an sich ist ein lustiges Thema. Preppen ist irgendwie. Ja, warum empfindet man Preppen? Also ich tendenziell empfinde ich Preppen immer lustig, albern. Ein bisschen, lustig finde ich, dass so viele Leute so wahnsinnig viele Nudeln offensichtlich kaufen. Kartoffeln, ich glaube, was the next big thing hier in Mitte werden könnte, ist, glaube ich, Low Carb Preppen. Bernie.
Ah, naja.
Nee, Bernie möchte drauf nicht
Panic hingehen. In the streets of Mitte.
Eine Edelprep-Welle.
Edelprep-Welle, das gefällt mir super. Das könnte der Episodentitel werden, Edelprepping.
Ja.
Aber dann habe ich es irgendwie gemerkt, dann plötzlich liest man die News dann anders mit dieser, also dieses DM-Dings, das hat was ausgelöst in mir. Und dann siehst du natürlich auch an den Flughäfen und in der Wiener U-Bahn und so, siehst dann die Leute schon mit den Mundschützen rumlaufen. Und plötzlich kommt dir alles irgendwie so ein bisschen leer vor.
leer.
Bisschen ja. leerer auf den Straßen, bisschen desolater, ja. bisschen trist davor. Und natürlich ist es auch ein totaler Bias. Also ich glaube gar nicht, dass es, also in der Gegend, wo ich war, am Westbahnhof, ich glaube, da ist es nachts einfach ein bisschen assi und leer. Und in der Maria-Hilf-Straße ist halt dann ab 21 Uhr nicht mehr so viel los, wenn ich endlich Zeit hatte, spazieren zu gehen da. Aber dann fängt man plötzlich gleich an, das aus dem Gesichtswinkel von so einer sicher die Pest wütet in Europa. Sicher alle Infizierte. Zu sehen. Irgendwie. Das ist komisch, es gefällt mir nicht, was das mit mir selbst macht. Irgendwie.
Aber Corona ist offensichtlich am gefährlichsten für alte weiße Männer.
Ja, und da trifft es natürlich nicht die Falschen, könnte man sagen.
Oh, ich, ja.
Ja.
Machst du dir wirklich Sorgen?
Mir macht das Tamtam Sorgen. Ich ja, weiß nicht, ja. das macht es mit uns. Was? Ich glaube, der
also es ist noch mehr Druck auf gerade im Moment eh ein bisschen.
Auf einer Gesellschaft, auf der sehr viel Druck liegt.
Ja.
Das macht mir mehr Sorgen als der Virus selbst, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht. Ja, wie gesagt, mich hat es auch ein bisschen genervt. Also wenn ich dann, also dann hatte ich mal quasi eigentlich den Fehler gemacht, muss ich sagen, dann doch angefangen so ein bisschen rumzugoogeln, was, woran erkennt man Coronavirus, was macht man, wie verhält man sich, bringt Mundschutz was.
Wie begrüßt man ihn?
Wie begrüßt man sich in Zeiten des Coronavirus?
Ja.
Das ist auch ein Thema.
Auch jetzt
Hände schütteln.
Ja, ja. Es gibt ja den, wie heißt der, Ebola-Bump? Also das ist so ein
Ebola-Fist-Bump.
So, ja, ja, so nee, mit dem Ellbogen geht ja.
Ja, echt?
Ja.
Den gibt's wirklich?
Ja, klar.
It's a thing?
It's a thing.
Geil.
Glaube ich. Ich glaube, es war Ebola. Es kann auch SARS sein.
Jetzt kommt da echt mehr Spaß hier in der Episode, als ich für möglich gehalten habe.
Siehst du, Bernie, dafür bin ich doch da.
Ich hatte trotzdem eine gute Zeit, weil das, ich sag dir, das Motel One, ich weiß nicht, ob alle so sind, ich bin da selten, aber das in Wien am Westbahnhof, das war fantastisch.
Fantastisch direkt?
Das war so groß, das war so geräumig.
Okay.
Das war so, also ich muss wirklich sagen, das kostet ja nicht so viel. Mhm. Das war richtig, ein Haufen Luxus hatte das fast schon.
Bernie, wir sind nichts gewöhnt, glaube ich.
Ja.
Ich kenne diesen Effekt, wenn man, nee, ich habe das zum Beispiel immer, wenn ich dann, aber ich kaufe nicht so, also wenn ich Klamotten kaufe und ich kaufe nicht oft Klamotten, dann ziehe ich irgendwas an, was plötzlich neu ist und ich gucke mich im Spiegel an, das ist ein fantastisches, Kleidungsstück, ich sehe ja aus, I'm dressed to kill. Dann gehe ich nach Hause und denke, na, eigentlich ist es gar nicht mal so gut.
Du meinst, weil wir so
nichts gewöhnt sind. Wir sind nichts Gutes gewöhnt, Bernie Meier.
Ja. Ja. Naja, ja.
Aber ich möchte jetzt, entschuldige, ich wollte jetzt nicht dein Motel One ich finde Motel One ist manchmal wirklich ganz gut. Ich wollte das jetzt nicht kleinreden.
Na, ich habe da ein Interview geführt.
Ja.
Das war auch, es war sehr ruhig, es war irgendwie sehr gelassen. Die Servicekraft da an der Theke war fantastisch, die hieß Julia Deutsch. Sollte ich vielleicht den vollen Namen nicht sagen.
Ich habe ich auch gerade gedacht, ja.
Ich glaube, die hieß aber nicht, im Ernst hey,
ist die, was, wenn hieß, Flair das hier hört, weißt du, was dann los ist?
Ja, das stimmt, dann gibt's.
Oh.
Dann gibt's dann hat sie.
Dann setzt der Kopfgelder aus.
Ja. Und dann werd ich aber geblockt von Flair. Oder du, weil du hast ja gesagt.
Weil ich Flair gesagt habe, aber du hast den Namen der Frau gesagt.
Ja, da hat der Shahak Shapira, hat er eben gesagt, so erstmal hier seine Internetbrigade auf eine Frau hetzen und dann aber am nächsten Tag irgendwie komplett die Eier verlieren und dann Leute blocken auf Twitter, weil sie das doof fanden.
Ja.
Ja, aber ich weiß nicht viel über den tatsächlichen Beef zwischen Flair und Shahak Shapira.
Ja, ich glaube, das ist nicht wirklich ein Beef. Der Shahak ist einer Frau sozusagen zur Seite gesprungen, auf die Flair, also.
Aber die gibt's ja schon lange, den Beef.
Nee, das ist jetzt ganz neu.
Ja, ja, der ist schon, aber der Aspekt, aber insgesamt war es doch nicht so, dass bei dem Roast von Shahak Shapira schon zur Sprache kam, dass man Flair ins Studio einladen will, um ihn zu ängstigen?
Ja.
Ich glaube, die haben schon was, die haben schon was am Laufen. Das ist
Vorgeschichte.
Ja.
They've got history.
Ja. Aber ich habe von Shahak Shapira auch mal gehört, dass er so stressig am Set sein muss, dass schon Leute gekündigt haben aus seiner Produktion. Okay.
Also du meinst, Flair hat recht? Was willst du damit sagen, Bernie Meier?
Pro Flair.
Was willst du damit sagen?
Nein, ich wollte nur sagen, es gibt two sides to every story und Flair ist natürlich...
Du meinst, wo Rauch ist, da gibt's auch Feuer?
Nein, ich wollte damit nur sagen, dass ich mich dazu nicht näher äußern kann, weil ich nichts weiß, außer ein paar sehr oberflächliche Gerüchte.
Na gut, das hat hier noch niemanden gehindert.
Ja, doch. Und ja. Wir wollen
uns schon, nein, in dieser Welt, meine
ja,
ich.
Ja. Ja. Aber ich habe Flair damals, als ich noch bei MTV gearbeitet habe, tatsächlich öfter erlebt, wenn er so Gast war bei, wie hießen die Live-Shows, die wir da hatten damals, TRL und Select und so Kram.
Mhm.
Und ja, das sind durchaus nicht die angenehmsten Leute, mit denen der da auftaucht, ja. Sag ich mal ganz vorsichtig.
Ja.
Sehr vorsichtig. Ja, aber wie gesagt, die Angst vor Flair ist, glaube ich, nicht die prädominante Angst in unserer Gesellschaft. Wir sollten dem Thema auch nicht zu viel
sagen. Hast du dir diese Sprachnachrichten angehört, um das noch kurz zu sagen?
Nein.
Also, der beschimpfte ja per Sprachnachricht Shahak Shapira. Und es ist so lustig. Eigentlich sollte man meinen, dass ein Rapper so ein bisschen wortgewandter wäre.
Bitte.
vielleicht dachte ich im ersten Moment, das ist meine naive Vorstellung. Ich glaube, also was ich damit sage, ich glaube, es ist auch nicht leicht, Flair zu sein.
Ja gut, aber ich habe dir auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob du in das Capital Bra Modern Talking Cover reingehört hast, was ich dir geschickt habe.
Ich hatte einen jungen Mann auf der Schulter, auf dem Schoß sitzen, als ich Videos geguckt hatte. Bei Apache ging das gut.
Ja.
So manche Sachen, so also mit Boop lutschen und sowas, das wurde einfach übergangen. Ich glaube gar nicht, dass er so die Vorstellung, welchen Boops da jetzt gemeint sind. Capital Bra habe ich dann sofort ausgemacht. Dachte ich, nee, das gucke ich jetzt nicht zu Ende. Ja. Ja. Er hat ein bisschen was Dieter Bohliges, finde ich, in dem. Also, aber und das ist jetzt der nächste Hot Take hier.
Ja, es ist der Dieter Bohliges Gangster-Rap vielleicht ein bisschen. Ja. Und er schreibt genauso viel mehr, hat auch so ein Nummer 1 Hot Streak, wo er quasi eigentlich alles, was er macht, irgendwie straight to Number 1 geht.
Midas.
Seit Jahren.
Weißt du, ich glaube, und Rüdiger stottert in einem Fort. Ich finde immer die Aussage sehr gut. Ich glaube, daran kann man erkennen, dass man es geschafft hat. Wenn ich jetzt sagen würde, der Rüdiger bleibt derselbe. Oder Bernd, ich bleib so, wie ich bin. Interessiert das? Ich glaube, man muss dahin kommen, dass wenn diese Aussage anfängt, Leute zu interessieren.
Ja.
Dann ist man, wenn der Brennerpass bleibt, der Brennerpass.
Du spielst auf den Apache-Song Roller an, ne?
Ja, oder auf Capital Bra. Der Bratan bleibt der gleiche, bleibt derselbe.
Ach so, ja, stimmt. Apache persifliert.
Oder auch 50 Cent. My show, my look, nigger, I done come up and I ain't change.
Ja, nee, stimmt, aber Apache persifliert das ja eigentlich nur mit Apache bleibt gleich. Das vergesse ich immer so ein bisschen.
Ja.
Aber Apache ist nicht so schlecht, finde ich.
Doch, nee, fand's auch lustig. Ja. Hat's mir gefallen. Hat
einen gewissen Humor.
Ist, ja.
Okay, gut. Ansonsten, ich wollte am Stichwort, ich wollte noch kurz was zu Hanau sagen. Wir haben da nicht viel drüber gesprochen. Mhm. Aber ich weiß nicht, also ich kenne ja Leute mit Migrationshintergrund, die mir irgendwie auch durchaus nahestehen. Und es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn die sagen, ich weiß nicht, also fühle mich nicht so ganz wohl in meiner Haut. Und
ja, natürlich nicht.
Auch Kinder also, und so. Da möchte man, als erstes wird man dann gerne so, man hat so Reflexsätze parat, die man sagt, na ja, okay, wird sich nicht betreffen, oder so, das ist ja auch wirklich, aber im Endeffekt stelle ich fest, diese Reflexsätze, die kommen mir alle furchtbar doof vor, bevor ich sie überhaupt ausspreche, und tatsächlich bin ich dann fast geneigt dazu, was auch nicht gut ist, aber echt gar nichts zu sagen, weil ich dann feststelle, na ja, ich kann das schon irgendwie fassen, was da passiert, aber ich kann es irgendwie nicht so richtig, also dann wird mir irgendwie bewusst, da wird mir bewusst, dass ich mich da doch abnable innerlich und denke, ja, mich betrifft's ja eigentlich gar nicht so, was ja dieser fatale Reflex ist. Aber auch das entdecke ich echt bei mir und dann.
Ja, das ist ja der Witz. Das ist ja das mit dem und Rassismus dann, und dem sonst was. Wir sind voll damit.
Ja, und dann schreibe ich dir natürlich auch irgendwie eine halbe Seite über Hopp statt eine 2-3 Seiten zu Hanau oder sonst
Also deshalb muss man auch aufhören, so komisch beleidigt zu sein, wenn einem oder einer Gruppe Rassismus vorgeworfen wird. Da muss man echt immer mal kurz die Luft anhalten und mal kurz in sich hören, weil wir voll damit sind. Ich habe in meinem Leben natürlich schon schwulenfeindliche Dinge gesagt und ich habe es gar nicht gemerkt und frauenfeindlich und sexistisch und was ich was alles und rassistisch natürlich auch. Und Rassismus ist überall. Der ist da drin. Und natürlich ist er bei manchen Leuten sehr offensichtlich. Und da kann man direkt sagen, okay, das kann ich ablehnen. Aber man muss gucken bei sich selber.
Hm. Ja, das sowieso. Also ich habe sicher auch schon ungustiöse Dinge gesagt. Aber da ist mir nochmal aufgefallen, dass ich auch diesen schrecklichen Reflex habe, einfach.
Genau.
Daran habe ich es gemerkt, dass die mir nahestehende Person, die ich sehr, sehr gerne mag, dadurch, dass die so ein bisschen wie Angst geäußert hat, irgendwie bemerkt habe, naja, ich distanziere mich ja eigentlich davon so ein bisschen. Ich habe diese Angst nicht, weil ich ja denke, also ich bringe gar nicht genug Empathie auf. Also erst, als sie das gesagt hat. Aber ich hätte es ja schon vorher müssen. Ich hätte ja vorher schon denken müssen, so, Leute, oh Gott, was müssen Leute denken, die, also I didn't feel it enough. Mhm. Und auch ungustiöse Gesamtstimmung in der Hinsicht. Okay, wir bleiben politisch. Ich verfolge ja so ein bisschen die Vorwahlen. In Amerika, ich habe da wirklich sehr viel Spaß dran. Das ist mein Fußball eigentlich. jetzt war es so, dass am Wochenende war South Carolina und man hat ja immer gesagt, das ist Bidens Firewall.
Ja.
Weil Biden ja so gut bei den afroamerikanischen Wählern ankommt. Und da gibt es einen hohen Prozentsatz, ich glaube 60% der Bevölkerung oder mehr in South Carolina. Und tatsächlich hatte einen erdrutschartig nicht, aber einen erwartet hohen Sieg von, glaube ich, fast 50% oder so eingefahren.
Ja.
Und dadurch ergeben sich jetzt, und er ist jetzt quasi voll so die Joe Biden Comeback Story. Mhm. Und dadurch ergibt sich was sehr Interessantes. Zum einen, Super Tuesday ist am Dienstag, da wählen 14 Bundesstaaten die Vorwahl gleichzeitig, inklusive California. Und
diese Lieder.
Pass auf, in den Umfragen liegt Sanders vorne.
Ja.
They're still feeling the burn.
Ja.
Aber man denkt natürlich, everybody loves a good comeback story. Und deshalb vielleicht ein Aufschwung für Biden jetzt. Und Biden sieht sich jetzt quasi als Nummer zwei in dieser Kampagne aufgrund dieses einen, aber heftigen Wahlsiegs, der mit dem zu rechnen war. Jetzt passiert Folgendes. Selbst wenn es jetzt ein Race gäbe zwischen Biden und Bernie Sanders, sind die anderen Kandidaten, die momentan heftig dabei sind, irgendwie Sanders zu verhindern und so antisozialistische auszugeben, Parolen auszugeben, müssten eigentlich, wenn sie wirklich Sanders verhindern wollen, austreten, aus den Vorwahlen austreten, so wie unser Billionär Tom Steyer das am Wochenende gemacht hat, weil sie sonst beiden die Stimmen wegnehmen. Mhm. Vor allem Bloomberg, der ja quasi voll auf diese gemäßigten und fast republikanischen Swing-Wählers setzt, die sagen, Hauptsache Trump weg, und dann nehmen wir halt nochmal so einen bescheuerten Millionär, der
noch mehr
Ausländer und Frauen hasst.
Gegen den noch mehr sexual allegations verhandelt werden als gegen Trump.
Ja. Der auch mal zu einer Frau gesagt hat, die gesagt hat, ist schlecht jetzt mit Job gerade, weil ich bin schwanger, und sie gesagt hat, kill it.
Oh Gott.
Worauf ihn Elizabeth Warren angesprochen hat. Weiß auch nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall ist es so, natürlich steigt keiner aus. Pete Buttigieg hat sich sehr übernommen am Wochenende mit so einer richtigen Sozialisten-Hetz-Kampagne auf Bernie Sanders. Sehr übers Ziel hinausgeschossen, will aber auch nicht klein beigeben. Elizabeth Warren auch nicht, obwohl sie ähnliche Punkte wie Bernie Sanders vertritt. Und Bloomberg schon mal gleich gar nicht. Bloombergs angeblich wichtigstes Ziel ist, Trump zu verhindern. Aber er tritt nicht aus der Kampagne aus. Und er ist auch nicht angetreten in South Carolina. Er ist, glaube ich, jetzt überhaupt nur einmal bei Vorwahlen angetreten, wenn ich es recht in Erinnerung habe, oder vielleicht gar nicht. Er setzt voll auf den Super Tuesday. Mm. That's some risky shit. Und ich bin sehr gespannt.
Nächsten Dienstag?
Ja, diesen Dienstag, genau. Also morgen quasi. Spannende Woche. Am Dienstag ist Super Tuesday, am Mittwoch ist Super Ghost Wednesday. Da spielt nämlich Ghost ihr letztes Konzert in Mexico City des aktuellen Tour-Cycles, und man vermutet, dass das der Dings ist, wo der aktuelle Sänger Kardinal Copia abtritt und vielleicht ein neuer Papst oder Kardinal die Bühne beschreitet. Die Ghost-Fans.
Wie macht das Sinn? Irgendwie habe ich gerade in meinem Kopf, passt gerade Ghost und Mexiko gut zusammen. Vielleicht liegt das an diesen Totenköpfen.
Es ist auch der Geburtstag von Tobias Forge oder Tobias Forge, wie man ihn nennt, den schwedischen Sänger von Ghost und Mastermind. Für Ghost-Fans ist es der Super Wednesday.
Alles klar. Was ist Donnerstag?
Da habe ich noch nichts.
Gut.
Donnerstag bin ich in Würzburg.
Ah.
Das ist Super Würzburg.
Ich gehe am Donnerstag vielleicht zur Mastul Comedy.
Ja. Ist auch was.
Haben wir auch was.
Ja.
Das ist unser Super
Thursday.
Ja, gut.
Auf jeden Fall, ja. Die New York Times schreibt, Biden now has a claim to be the Stop Sanders Candidate. Mhm. Aber dazu müssen die anderen Stop-Sanders-Candidates ausscheren. Ja, ja. Stop to be Candidates. Sehr gut, Rüdiger, Mensch.
Du.
Okay, ansonsten, es bleibt unerfreulich. Wir befinden uns mitten im Vormärz, Rüdiger. Mhm. Unser Freund Friedrich Merz ist
Julio. Ach so, gut.
Back. He's backer than ever.
Ja, wir arbeiten in der Distel schon an Wortspielen. Also im Merz in der Bauer, auch mit Laschet uns beten. Wir arbeiten dran. Ja? So, wir sind noch nicht weit gekommen.
Das ist ganz lustig. Jetzt ist der Merz, der, finde ich, so breitbeinig auftritt, dass er mir fast vorkommt, als wäre da nicht viel zwischen den breiten Beinen zurzeit. Du hast ganz Schreckliches gesagt. Ich habe es dir geschickt, weiß nicht, ob du es auch
vorher
mitbekommen hast, vermutlich. Mhm. Er wurde gefragt auf einer Pressekonferenz, wo er seine Kandidatur für den Vorsitz anmoderiert hat, hat er irgendwie so ein bisschen gefaselt irgendwie, was er halt so vorhat. Und dann fragt dann ein Journalist, schließe ich daraus richtig, dass Ihre Antwort auf das Problem des Rechtsradikalismus die stärkere Thematisierung von Clankriminalität, Grenzkontrollen und so weiter ist? Und wenn nicht, was wäre sie dann? Und was sagt Merz?
Ja.
Das ist geil, ne?
Mhm.
Ja, da freut sich sicher auch, glaube ich. Da freuen sich auch meine, da freuen sich auch die, freut sich meine Bekannten mit Migrationshintergrund. Ich glaube, die, die Frau, die im Haus meiner Schwester wohnt, die seit Jahren sich um ihre Kinder kümmert, wenn es mal nicht anders geht, die nette türkische Frau. Ach, so viele, die wir, da freuen sich, glaube ich, viele, ganz viele über diese Aussage. Die sagen, Mensch, Schmerz, das ist der Kandidat der Herzen,
man kann,
für uns.
Also, man kann über solche Sachen nicht. Es gibt keine, Benni, es gibt keine einfachen Lösungen. Und die Antwort kann in so einem Fall niemals ja sein.
Nein. Nein. Die Antwort ist fatal, finde ich. Mm. Die ist frech und fatal und vor allem, weißt du, was sie ist? Sie ist dumm.
Sie ist dumm, sie ist so hemdsärmelig. Ich möchte
gerne. Ja, hemdsärmelig ist dumm gerade.
Ja.
Trump ist hemdsärmelig.
Ja.
Hemdsärmelig ist impulsgesteuert.
Ja,
impulsgesteuert ist gefährlich.
Ich breche eine Lanze für die Kompliziertheit. Ich möchte, dass wir genauer, wir müssen sehr genau differenzieren.
Ja, okay, gut. Dann kommen wir kurz zur Kultur. Rüdiger, pass auf, jetzt ist Your Time to Shine, Part 1.
Ach so, oh.
Du hast zwei Berlinale Filme gesehen.
Zwei,
holy,
direkt hintereinander.
Holy Guacamole.
Holy Guacamole. Leider keine Wettbewerbsfilme. Ich kann also wenig mitreden, sage ich mal, im Verleih. Muss man die zurückgeben. Nein, doch im Verleih. Man kriegt ja einen Preis verliehen, das stimmt schon. Der goldenen, silbernen
Verleihung, das Wort, nach dem du suchst, ist Verleihung in dem Fall. Der Verleih, die Verleihung.
Habe ich ja gesagt.
Der Verleih, sagtest du. Und hast
der
du
Verleih.
Dich, ja. Die Verleihung der.
Ja, Verleihung, das stimmt. Oh, jetzt.
Ist das meins oder deins?
Das ist deins. Ich würde sagen, du kriegst einen Anruf von Stone Cold.
Ja, glaube ich auch. Ich ignoriere es.
Ja, ich habe zwei Filme gesehen. Ich habe zwei sehr schöne. Also grundsätzlich muss man sagen, Berlinale Kino gehen ist was Schönes. Erstens, weil es tagsüber ist.
Hm.
Meine Filme waren um 10 und um 13 Uhr.
Herrlich.
Herrlich, oder? Herrlich, tagsüber. Man befindet sich, man fühlt sich als sofort als Teil von irgendwas Großem.
Habe ich das nicht letzte Woche gesagt mit Harley Quinn, dass man diese Festival-Begeisterungsdings, dass man ganz anders in den Film geht, wenn man so empfangen wird und Teil von so einer Präsentation ist?
Ach so, ja, genau, bei der Pressevorstellung.
So positiv biased ist?
Ja, und man hat so das Gefühl, mit dir sitzt ein aufmerksames Publikum. So, das macht Freunde. Das war beim ersten Film schon schön. Der erste Film, den ich gesehen habe, hieß Death of Nintendo. Nintendo, ein Film von den Philippinen.
I'm in.
Ja, waren sehr, I'm in?
I'm in.
Jetzt schon bei? Was?
Bei Nintendo bin ich
in. Achso, bei Nintendo, ja klar. Und es ist, ist ein sehr schöner Film. Es ist ein bisschen, wenn ich das jetzt in zwei Worte zusammenfassen muss, ist, ein philippinisches Laboom. Es ist ein Coming, ja, oder?
Ja.
You're even more in. ein Coming-of-Age-Film, ganz bezaubernd, drei Jungs, ein Mädel, ja, die erwachsen werden, erste Kontakte mit Jungs, Mädchen und Beschneidung und sehr schöner Einblick in, natürlich sind sehr katholisch geprägt, die Philippinen, aber auch so mit ein gewisser Animismus, also es werden Geister gesehen und es ist so ein bisschen, erinnert mich sogar ein bisschen an Krabbat, so, es muss nachts auf den Friedhof gegangen werden, es passieren unheimliche Dinge, aber natürlich das Unheimlichste, was letztendlich natürlich passiert ist, dass ein Junge versucht, vielleicht mit einem Mädchen anzubändeln oder nicht, aber alles sehr unschuldig und nett auf eine gewisse Art. Und ein großes Thema ist auch, hat auch einer gefragt in der Publikumsdiskussion danach, warum ist so eine lustige Fixierung dieser Jungs auf, sie wollen beschnitten werden. Und das ist eine der lustigsten Szenen im Film, wo die dann sozusagen ihre Sachen packen und jetzt erwachsen werden. Und eben nicht zum teuren, guten Arzt, den man sich leisten könnte, in der Stadt gehen, sondern irgendwo aufs Land fahren zu so einem Beschneidekurfuscher. Was wirklich ganz herrlich ist. Ein sehr unterhaltsamer, netter Film. Der zweite Film, den ich gesehen habe.
Hast du beschnitten?
Nein, aber
würdest auch gern nach dem Film?
Ach, irgendwie, weiß nicht. Ich I like my forehaut, Bernie.
Ja?
Ja.
Ja, I ain't got one.
Ja, ich weiß. Aber
ich weiß, ist auch eine gute Antwort.
Ich weiß, wir haben schon mal drüber geredet. Es hat Jahre gedauert, Bernie. Ja. Aber ja.
Ich kann auch gar nicht sagen, ich kann es empfehlen ohne Vorhaut, weil ich ja nicht weiß, wie es mit wäre. Das ist schon zu lange her.
Du erinnerst, ich habe ja Zivildienst gemacht in der Kinderklinik, in der Urologie. Wir hatten öfter mal Kinder zur Beschneidung da.
Hm.
Das war sehr schön, weil die natürlich, das war natürlich alles rot und geschwollen und tat weh. Ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, wie alt warst du?
5 oder 4 oder sowas um den Dreh, glaube ich.
Aber kannst du dich daran erinnern?
Ich kann mich daran erinnern, dass ich längere Zeit Schmerzen hatte beim Pieseln.
Aha.
Und ich lag wirklich, glaube ich, ein paar Tage auf der Couch und ja, es tat weh.
Und wir hatten ja sogenannte Hundehütten. Wir hatten so Metallgeflechte, die man über im Bett über den Unterleib gelegt hat, ja, damit die Decke nicht so drauf liegt und scheuert. Weil ja, ich glaube, das tut sehr weh.
Ja.
Gut, ja, also, ja.
So genau ist meine Erinnerung nicht mehr, aber es hat auf jeden Fall wehgetan. Es war immer so ein, waren keine schönen Tage da. Da, also, ein sehr deutliches Gefühl, unangenehmes Gefühl, wenn ich zurückdenke.
Siehst du.
Insofern.
Der zweite Film, den ich gesehen habe, war eine Dokumentation, britische, hieß White Riot, oder heißt White Riot. Das Ding war richtig toll, weil das ist, es geht um England, Ende der 70er Jahre, White Riot, du kennst es wahrscheinlich, du weißt ja, mein Verhältnis zum Punkrock, ist ein Song von The Clash. Es geht um die, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, Ende der 70er Jahre war England wirtschaftlich ziemlich da nieder und die National Front machte groß mobil. Und ich glaube, man kann das durchaus vergleichen heutzutage mit der AfD. Es war aber auch so, dass die National Front, also auch durchaus in der Großstadt, in London gab es Stadtteile, wo die um die 20% hatte. Und es geht um die Gründer von Rock Against Racism, RAR, die vor Social Media, vor Handys, vor allem anderen mit Konzerten, Flugblättern und Plakaten mobil gemacht haben und Leute zusammengebracht haben im Kampf gegen die National Front.
Hm.
Und das ist wirklich herzerwärmend. Und das Schönste daran ist auch noch zu sehen, wie erfolgreich die waren. Und dass es was gebracht hat. Und dass bei den General Elections Ende der 70er Jahre die National Front keine Rolle mehr gespielt hat. Und es ist wirklich schön. Und es geht, letztendlich läuft alles auf ein großes Konzert am Ende hinaus. Ich weiß nicht, wann es war, 76, 77. Im Victoria Park, also erst ein Marsch durch London. Und sagte, wir hatten diese Bühne gebaut im Victoria Park, wir hatten die ganze Nacht drauf aufgepasst, damit die keiner kaputt macht, es ist eine kleine Holzbühne, eine kleine PA und wir wussten ja nicht, wie viele Leute kommen werden. Und am Ende sind es 100.000. Also, eine Erfolgsgeschichte. Ja, es war also sehr schön.
Erstmal klingt nach einem schönen Kinotag.
Ja.
Und wie sich jetzt doch der Positivismus hier so ein bisschen einschleicht, auch dank dir, Rüdiger, in diese Sendung.
Nee, aber Positivismus klingt so ein bisschen nach Selbstzweck. Ich fand es einfach, es war sehr positiv.
Ja, stimmt. Der Optimismus vielleicht auch. Ja, okay. Ja, muss ich, genau. Ich kann nicht auch was ein positives Filmerlebnis draufsetzen, wobei es eigentlich sich eher negativ angefühlt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe Systemsprenger im Kino verpasst, weil ich mich auch nicht ein bisschen getraut habe, das im Kino zu sehen.
Ich habe das dumme Gefühl, jemand hat dich auf den Topf beziehungsweise auf den Netflix-Fernsehsessel gesetzt.
Das stimmt, aber ich wollte ihn tatsächlich im Kino sehen, habe mich aber nicht getraut und im Nachhinein muss ich sagen, retrospektiv war es gut, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Ich musste ihn, hast du ihn gesehen?
Ja.
Ich musste ihn auf dem iPad gucken. Mhm. Ich musste ein bisschen Distanz zwischen mir und diesem Film herstellen.
Das kenne ich.
Ich weiß, den letzten Film, den ich auf dem iPad geguckt habe, weiß ich nicht, das war glaube ich irgendwie Eiskönigin 1 oder so.
Okay. Also meine Tochter guckt gruselige Sachen auch nur auf dem Handy, weil sie sagt, das kann sie schneller wegtun oder, ja.
Ja. Hast du im Kino gesehen damals, ne?
Nein, ich habe ihn, hab ihn auf dem Fernseher gesehen.
Hm. Wie fandst du ihn? Wie findest du ihn?
Ich finde ihn sehr gut. Ich finde ihn. Warte mal, jetzt einen knackigen Satz. Ich finde, dass es offensichtlich ist, dass dieser Film von Leuten gemacht wurde und gespielt wurde, die was von dieser Materie verstehen.
Hm.
Und von Prozessen, die da ablaufen und Verhaltensmustern und auch von diesem System, um es das da geht. Willst du vielleicht mal in ein, zwei Sätzen sagen, worum es geht?
Ja, es geht um die, ich glaube, 9-jährige Benny. Mhm. Das ist ein Mädchen, die nicht mehr bei ihrer Mutter leben kann und so von Heim zu Heim und betreuten Wohnen zu betreuten Wohnen gereicht wird und aber eigentlich eine sehr Traumata belastet ist. Mhm. Bei jeder Gelegenheit schreit, man darf ihn nicht ins Gesicht fassen und wahnsinnig aggressiv ist, also ein Aggressionsproblem hat, ein riesengroßes, also wo man sich auch wirklich ausmalen kann, dass das früher oder später in der geschlossenen Anstalt oder auch im Knast landet oder beides. Der Film wurde letztes Jahr zur Berlinale, weißt du, wo der gezeigt wurde?
Nee.
In der JVA Plötzensee.
Mhm.
Ja. Ach. Also schon so ein bisschen... Wink mit dem Zaunpfahl, wie problematisch die Geschichte ist. Regie hat Lisa Hagmeister geführt, ihr erster abendfüllender Film, vorher nur Kurzfilm gemacht, was man kaum glauben mag, ne? Die sich jahrelang mit dem Thema beschäftigt hat und ich glaube ich auch in WGs gewohnt hat, wo solche Jugendlichen, sie hat auch gesagt, sind meistens Jungs zwar, Aber für ihren Fall war es ihr wichtig, eben auch so ein bisschen wegen der Allgemeingültigkeit halt auch ein Mädchen zu nehmen. Mhm. Dieses Mädchen ist Helena Zengel, dreht mittlerweile mit Tom Hanks in Western. Mhm. Und ist vielleicht die beste Kinderschauspielerin, die ich irgendwie
die ist scary.
In diesem Jahrzehnt gesehen habe.
Ja.
Oder vielleicht je, ich weiß es nicht. Mhm. Die ist so unfassbar gut. Die schreit so, die flippt so aus. Die hatte regelmäßig Halsschmerzen auf dem Set. Mhm. Und nie ist es so zum Zweck. Also der Film ist quasi mehr ein physischer Trip als ein Film eigentlich. Also es ist wirklich, das ist richtig aufreizend. Man kann kaum den Film einfach gucken und sagen, jetzt passiert das. Ich erzähle jetzt mal hier was da, sondern es ist wie irgendein, es ist wie ein Gewaltmarsch oder wie eine Achterbahn oder irgendwas. Es passiert, also mich hat das Gefühl, ich werde durchgeschüttelt die ganze Zeit. So ging es mir. Und die Schauspieler sind alle so gut und spielen so geschmackvoll und so nuanciert, wie ich das. Das ist das, was ich im deutschen Film immer bemängel,
ja,
dass
schön,
die Dialoge nicht klingen wie Dialoge von echten Menschen, sondern Dialoge wie in einem Film.
Albert Schuch ist ein Star, finde ich.
Oder Leute, die mit ihren Filmen sogar, schlimmsten Fall klingen die Dialoge wie Dialoge aus Filmen von Leuten, die mit ihren Filmen Preisen gewinnen wollen auf der Berlinale. Da war es nicht so. Und es ist nicht mehr Albert Schuch, natürlich, Albrecht heißt er übrigens.
Albrecht, ja.
Nichts gegen ihn, er ist natürlich auch fantastisch, aber Nora Fingscheid zum Beispiel, die Mutter, steckt den echt noch in die Tasche, muss man sagen.
Ja, die ist wirklich sehr gut. Und das stimmt irrsinnig viel. Ja. Was dazu kommt, also die Figur, wie sie geschrieben ist, auch die Klamotten, die sie anhat und viele Dinge sind so überraschend. Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Manny macht sich irgendwann los.
Benny.
Die Benny, ja.
Ja.
Das ist eigentlich ein Spoiler. Nein, die macht sich irgendwann los. Bei der Mutter ist es, worauf ich hinaus will, dass bei dieser Mutter, die dieses Kind weggenommen bekommen hat, ist es eigentlich auf den ersten Blick gemütlich zu Hause. Du denkst, ach, schöne Wohnung.
Es ist ja nicht nur weggenommen worden, sie hat es ja auch weggegeben.
Sie hat es auch weggegeben, das kommt noch dazu. Ja gut, das weiß man in dem Moment noch nicht so genau, ja.
Also, ich war echt mehrere Male in dem Film wirklich, mir hat der Film echt ein paar Mal das Herz gebrochen. Ich habe so richtig das Gefühl gespürt, was ich spüre bei Liebeskummer oder wenn es meinen Kindern schlecht geht oder irgendwas, so habe ich den Film empfunden, so intensiv. Und dann kommt auch dazu, dass er fast so wie ein, hat auch was von einem Horrorfilm, wo man die ganze Zeit damit rechnet, weil man ja die Verhaltensmuster des Kindes kennt, dass gleich wieder was ganz, ganz Schlimmes passiert. Mhm. Aber natürlich, wie in einem Horrorfilm, läuft es eine zeitweise gut. Weißt du, im Horrorfilm ist ja oft mal das Tags, da gehen die campen, ist irgendwie Spaß und du weißt, das Böse lauert irgendwo, aber es passiert. Und, und man ist immer so auf Habachtstellung und das Adrenalin ist sehr hoch bei dem Film. Wie gesagt, ich fand es nie, wie ich es in deutschen Filmen oft finde, zu eindringlich, zu super sad, zu arty, zu zwangsästhetisch, zu prätentiös. Ich finde, alle haben so gespielt, wie echte Menschen sich verhalten irgendwie. Und selbst unser Freund Tedros, alias Teddy. Teclebrand.
Super, oder? Ganz einfühlsam, sofort.
Kurze Rolle, uneitel,
wird's doch,
zweckdienlich.
Du hast ihm das doch sofort abgenommen.
Authentisch.
Ja.
Super.
Bin ich auch.
Ganz, ganz toll.
Ganz große Szene, wo die beiden da sitzen und telefonieren. Ja. Oder? Mit der Mutter.
Ich glaube, es gibt so, kein Spoiler, aber die Szene auf dem Eis, ne, beim Eislaufen. Es gab schon zwei, drei Szenen, da war es mir zu viel Gedöns. Und am Schluss habe ich auch gedacht, jetzt brauchen sie halt noch irgendeinen Schluss. Mhm. Aber das sind alles keine, da will ich mich gar nicht beklagen, weil im Prinzip hat mir der Film so viel gegeben.
Ja.
Und er hat diese Helena Zengel, die hat echt alles in Grund und Boden gespielt. Du hattest überhaupt keine Zeit, eigentlich nachzudenken, was du da eigentlich wirklich siehst.
Ja, das ist eine ziemliche Naturgewalt, ja.
Ja, also ich sag das ja echt ungern, weil ich so Guck-Empfehlung oder schaut euch das an, so ungern ausspreche, kann sich jeder anschauen, was er will, aber ich würde es machen an eurer Stelle.
Gut.
Okay, gut.
Du, pass auf, Bernie, da ich mir ja umstandslos alles angucke, was du mir empfiehlst, habe ich in den letzten 3 Tagen komplett geguckt.
Alle Staffeln Better Call Saul.
Ja, das würde ich jetzt gerne sagen. Nein, pass auf. Aber ich habe geguckt, jetzt halte ich fest, an einem Abend, in einem Rutsch, das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht, Edge of Tomorrow.
Wow.
Ja, jetzt kommst du
an. You got to be kidding me.
Ja. Und was soll ich sagen? Also, der hat mich schon gut mitgenommen, der Film. Ich war mitgenommen, sondern so, das ist schon ziemlich, ziemlich ein flottes Ding.
Ja,
Endgegner sind immer kacke, finde ich. Endgegner sind immer kacke.
Ja.
Und sobald es irgendwie um Zeitschleifen geht, Aliens und Tom Cruise, immer, es bleibt, ich vergesse, dass es Tom Cruise ist. Das schafft er jedes Mal dann doch.
Ja.
Trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich gucke hier gerade in irgendwelche kranken Tom Cruise Scientology-Fantasien, oder?
Ja, das muss man ausblenden, das stimmt. Ja. Aber ich sag mal so, wenn der Film in den 90ern oder 80ern rausgekommen wäre, wäre er so ein everlasting Superklassiker gewesen, mhm, über den man spricht wie Steven Spielberg-Filme heutzutage.
Ja. Viele Dinge, so darf man vielleicht nicht, also es so lustige Motive, so ein offensichtliches Relaunch, sag ich mal, des D-Days, so einer Landung in der Normandie, die in diesem Falle schief geht. Es ist so, ich habe das Gefühl, da sind irgendwelche Metaphern, über die ich gar nicht länger nachdenken will.
Ja, aber ich glaube, da haben auch...
Oder der brave amerikanische Soldat, der unter dem Kommando einer europäischen Schutztruppe ins Verderben geschickt wird.
Ja, aber weißt du was?
Finde ich auch ein seltsames Motiv.
Ich bin ja der Erste, der eigentlich... Ich bin sicher nicht der Erste, aber ich bin ja sicher jemand, der schon über sowas immer nachdenkt. Aber ja, in den 80ern, weißt du noch, haben wir doch über sowas auch nicht nachgedacht. Was ja, weiß ich, wie viele Sachen...
Ja, klar.
Ständig kam es Militär in irgendwelchen Filmen. Ja,
ja, die... Und, Hurensohn-Bezeichnungen in Stadien, alles, wir haben nur nichts sagen. Shisha-Bars, ja.
Ja, und es, ich fand's, der Film hat nichts wirklich Verwerfliches. Ich fand's interessant, mal so einen Film zu gucken, über nichts nachdenken zu müssen, ehrlich gesagt.
Ja.
Und deshalb, obwohl ich mich gerade beruflich mit Scientology beschäftige und eigentlich durchaus Grund hätte, auch ein Grund war, warum ich wieder mal einen Film mit Tom Cruise sehen wollte. Und trotzdem konnte ich das ausblenden. Also das macht der Film dann schon.
Ich find's auffällig, dass Tom Cruise, vielleicht, weil man das auch so gerne sieht, aber am stärksten ist in diesen Momenten, nein, ich hab's dir gesagt, ich weiß, wie es ist. Glaub's mir, ich hab's schon tausendmal erlebt. So.
Ja, ich weiß nicht, ob du da ein bisschen zu viel
interpretierst. Ich glaube nicht.
Okay, also Better Call Saul hast du nicht angefangen.
Nein.
Better Call Saul, 2 Folgen sind jetzt online, morgen kommt die 3. Auf Netflix. Ich sag's dir, es ist so geschliffen, gutes Fernsehen. Es ist so toll. Better Call Saul sind die Kings, die Montage-Kings. Die haben sich Montagen gegönnt, also mit Musik und was Montage im klassischen Sinn, also zusammen schneller Zusammenschnitt von Handlung. Die haben sich Montagen gegönnt im Verlauf von 5 Staffeln jetzt, die ihresgleichen suchen, möchte ich mal sagen.
Okay.
Das ist ein Lehrstück in der Sache. Ich mache bei Better Call Saul, das ist so, weißt du, was mich an Breaking Bad dann doch manchmal gestört hat?
Was?
Auch dieses ein bisschen, dass es so eine Haut-drauf-Serie war.
Mhm.
Ich finde, es war nuanciert, tolle Charaktere, aber manchmal waren die wirklich so, da wollten die auf die Kacke hauen, so richtig, ne?
Du meinst so, wenn Walter White dann...
Ja, es gibt verschiedene Aspekte von auf die Kacke hauen. Zum einen die Episode mit der Fliege. Das ist irgendein ästhetisches auf die Kacke hauen.
Ja, genau, das ist ein bisschen Angeberei, finde ich.
Oder so Momente wie...
Übrigens...
Der Flugzeugabsturz, diese überinszenierte Symbolik oder natürlich auf die Kacke hauen, natürlich voll im Sinne von zum Beispiel der Tod von Gus.
Ja, das war ja.
Ja, das ist fantastisch. Ja. Ich wollte schon, ja, aber
ja, ja.
Ist das,
ja, ja.
Das ist, glaube ich, nur so eine kleine Trennwand, die zwischen mir und Vince Gilligan, will ich gar nicht sagen, zwischen der Serie stand. So.
Ja.
Vielleicht ist es mir ein bisschen zu omnipotent manchmal. Mhm. Better Call Saul ist eleganter. Es ist mehr Haut, weniger Haut drauf, mehr Melancholie.
Mhm.
Das gefällt mir, das spricht mich persönlich noch ein bisschen mehr an.
Okay.
Aber es ist natürlich nicht so reißerisch wie Breaking Bad. Man kann schon sagen, da muss man ein bisschen mehr Geduld aufbringen. Aber ich finde, das rentiert sich schon alleine wegen, ich sag's bitte den Namen, weil du wirst ihn sicher in dem Leben noch oft hören, Rhea Seehorn, die seine Freundin spielt, Kim Wexler, auch eine Anwältin und Rhea Seehorn ist a sight to behold.
Ich fang's an zu gucken wegen Rhea Seehorn und Montagen.
Gut. Das war's mit Kultur. Achso, ja, wir haben noch das kurze Thema ansprechen. So, Lars Eidinger hat geweint.
Ja.
Möchtest du als unser führender Lars Eidinger-Korrespondent uns kurz erklären, worum es ging?
Ja, Leute, die mir sehr nahe standen, waren anwesend. Also ich nehme an, ja, pass auf. Also es geht, Lars Eidinger hat auch auf dieser Berlinale einen Film laufen, der heißt... Ich wollte fast sagen, der persische Patient, aber der heißt...
Mit Nina Hoss zusammen, ne?
Persian Lessons.
Nee. Hat er nicht einen Film mit Nina Hoss zusammen?
Doch. Aber das ist nicht der Film, um den es geht.
Also, okay.
Das ist der Film, stimmt, der hat 2 Filme.
Mhm.
Stimmt, es gibt noch den Film Undine, glaube ich, von Christian Petzold, da ist Nina Hoss, glaube ich, drin. Und da hat Paula Bär den goldenen...
Ja, aber das ist wiederum
nicht der mit Lars Eidinger, ne?
Das ist nicht
dann der. Dann bringt jetzt noch was unter den Namen. Ja, ich bringe noch was durcheinander. Ach, siehst du, schon habe ich mir alles, was jetzt kommt, ist eigentlich völlig diskreditiert, weil na pass auf, aber es geht nicht um den Film, den anderen Film, den es also ich glaube geweint wurde von Lars Eidinger thematisch. Es gibt einen Film Persian Lesson. Mhm. Da spielt Lars Eidinger einen nicht KZ, einen KZ-Kommandanten oder zumindest einen, der da arbeitet. Einen, weiß ich nicht, Hauptmann, Sturmmann, für ich keine Ahnung, so. Der aus irgendeinem Grund gerne Persisch, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe es erzählt, Persisch lernen will. Es also inhaltlich es geht eigentlich es ist eine, wie nennt man das, eine Groteske. Mhm. Es gibt einen Insassen in diesem KZ, der behauptet, er könnte Persisch. Er hat auch ein persisches Buch dabei. Und deshalb wird er geschont, damit er diesem Kommandanten Lars Eidinger Persisch beibringen kann. Und jetzt steht er vor der Aufgabe, Lars Eidinger Persisch beizubringen, ohne Persisch zu können. Sprich, er sitzt jeden Nacht, also er denkt sich eine Sprache aus und bringt sie ihm bei. Und es gibt lange Szenen, wo die beiden miteinander in einer Fantasie, also Sprache reden. Also so zu groteske. Das Ganze hat, man muss ja sagen, wir sind ja ein bisschen Fans von Lars Eidinger. Lars Eidinger hat aber trotzdem immer mal wieder Situationen, wenn er irgendwo spielt, gerade in Sachen, die nicht ganz sein Genre sind, also sag ich mal außerhalb der Schaubühne, wo er hat Momente, wo er unfreiwillig komisch ist. Dieser Film hat, nachdem ich diesen Inhalt jetzt so zusammengefasst habe, finde ich jedes Potenzial dafür, unfreiwillig komisch zu sein. Aber jemand, der mir nahesteht, hat gesagt, also meine Frau hat es gesehen, hat gesagt, es ist eben nicht so, er macht das sehr, sehr gut. Hm. Genau. Deshalb war er bei der Berlinale und hat eine Pressekonferenz gegeben. Und es sind Tränen geflossen, weil Lars angegangen wird. Aus verschiedenen Gründen. Da gab es einmal diese Sache.
Die Aldi-Tüte.
Mit der
Designer-Aldi-Tüte.
Designer-Bree-Aldi-Tüte.
Sich vor einem obdachlosen Schlafplatz fotografieren ließ.
Nee, er hat den. Nee.
Doch sowas.
Nee, er hat das fotografiert.
Er hat sich von einem Fotografen.
Stimmt, er hat das machen lassen. Richtig, natürlich. Er selber ist auch zu sehen, natürlich. Aber er selber in seinem Insta-Account, deshalb komme ich drauf, hat Fotos von diesen Obdachlosen, weil er. Da habe ich länger, weil es, diese Obdachlosen, die da drin sind, an denen geht er jeden Tag vorbei auf dem Weg in die Schaubühne. Hm. Naja, das, also das Eis wird dünner. Ist, ja, also natürlich werfen ihm Leute vor, dass er diese Obdachlosen benutzt.
Ja, aber mir geht's jetzt eher um das Weinen und wie man darauf reagiert hat. Es wird mit dem sehr,
es gibt sehr viel Taz-Kommentar.
Häme begegnet, ne?
Ja, extrem viel Häme.
Es gibt einen Taz-Kommentar?
Es gibt, ja, also das, da kommt dieser Begriff mit den Krokodilstränen her und sowas und das natürlich, dass das, ach, siehst du, ich, ja, was hast du gelesen?
Ja, ich habe nur das gesehen, ich habe es halt gesehen, den Ausschnitt, wo er weint und ja, ein bisschen über unsere vergiftete Gesellschaft spricht, ohne dass er eigentlich genau sagt, wo das Problem liegt, also ein bisschen emotionaler Ausbruch. Weißt du was, ich denke mir, ich habe mir an der Stelle gedacht, ich habe mir auch gedacht, ich persönlich habe mir gedacht, dünnes Eis. Aber dann habe ich mir gedacht, der Typ ist ja offensichtlich so driven und so emotional und so mit sich selbst beschäftigt und seine eigenen Emotionen. Natürlich weint der mal, weint er auf einer Pressekonferenz. Ich glaube, der weint nicht als Berechnung. Natürlich kann das alles Teil von einer ganz großen Selbstinszenierung sein, aber dann ist es eher eine inhärente Selbstinszenierung.
Aber ich glaube, das
ist auch nicht, wie er sich selbst sieht, wie er sein Leben sieht, wie er seine Rolle sieht. Das ist nichts, was er nach außen hin transportieren will, sondern es ist einfach, ich glaube, der beschäftigt sich einfach wirklich sehr viel mit sich selbst und seiner Rolle in der Gesellschaft. Und
natürlich ärgern sich manche Leute genau darüber.
Ja, aber man ärgert, wenn man ihn dann vorwirft, Krokodilstränen, dann wirft man ihm ja vor, dass es unecht ist und berechnend.
Ja.
Und das könnte ich ihm vorwerfen, das ist, finde ich, aber nicht der Fall. Darüber sich zu ärgern oder sich lustig zu machen, dass er ein Narzisst ist, weiß ich nicht, das ist
mir. Ja, natürlich ist er ein Narzisst, das lass einiger.
Das ist langweilig, finde ich. Das kann man auch lassen.
Ja. Und ich finde, dieser Artikel in der Tat, dieser Kommentar ist auch wirklich ein ziemlicher Rundumschlag. Also da geht es auch um seine Albernheit als Autistic Disco. DJs, natürlich stört man sich mittlerweile vielleicht auch zu Recht an diesem Begriff Autistic Disco. Fakt ist, er hat letztes Jahr auf der Berlinale sehr viel aufgelegt.
Ja.
Und alle Partys waren lustig und die Leute haben getanzt. Dieses Jahr hat er sehr wenig aufgelegt und alle Leute sagen, was ich damit kriege, komisch, auf dieser Berlinale, ich habe nicht einmal getanzt.
Gut, also ich finde das Dasein als DJ an sich, als Beruf, sehr, ich habe es ja schon öfter gesagt, an sich albern, den Beruf des DJs, und deshalb
jetzt mal
der Popstar, Schauspieler, DJ.
Er ist ja der berühmteste, schlechteste DJ. Also er legt ja nicht gut auf, oder?
Nee, aber er spielt die Hits, das muss man ihm lassen.
Er spielt die Hits, aber, und naja, und er sagt aber auch so Sachen wie, ja, auch was ich weiß, bei seinem, wenn er auflegt, dann springt gerne mal die Platte und die Nadel rutscht rüber, weil er irgendwo gegenstößt. Und sagt er, ja komisch, wir haben den Tisch doch so stabil hingestellt. Dann muss ihm einer erklären, nein, du musst den nicht stabil hinstellen, der muss hängen von der Decke oder sowas. Das muss halt so gelagert sein, dass nicht die Vibration des Tanzbodens sich auf das übertragen.
Ja gut, aber da kommt der deutsche Fachmann wieder durch, der alles richtig machen will. Das brauche ich auch nicht.
Ja, eben.
Ich sag, pass auf. Ich finde Lars Eidinger stellenweise mir ist ein bisschen zu überpräsent und ich finde auch manchmal vieles, was er macht.
Auch dazu hat er sich geäußert übrigens.
Ja?
Ja, na, es wird ihm halt zum Vorwurf gemacht, so wie damals bei Katja Riemann. So, es gab ja irgendwann Filmplakate für deutsche Filme, wo drauf stand garantiert ohne Katja Riemann. Was ganz lustig ist. Aber
auch gemein.
Hat, aber auch das auch gemein. Es ist halt ein Vorwurf, den kannst du dem Künstler nicht machen. Ich meine, er arbeitet jetzt schon seit lange und oft, aber du willst doch arbeiten.
Ja.
Er ist doch sein, so, er will arbeiten.
Ja, ich glaube, das ist immer der eigene Anspruch, den er formuliert. Ich habe ja vor 5 Jahren oder so ein längeres Porträt über ihn geschrieben, wo ich ihn auch ein paar Mal getroffen habe und auch ein paar Theaterstücke von ihm gesehen habe und mit ihm telefoniert habe und so. Und das ist wirklich ein prima Typ. Das ist, finde ich, mit dem trifft man sich gerne und unterhält man sich gerne.
Weißt du was, da sind wir auch nur ein paar White Dudes, die dem anderen auf die Schultern klopfen.
Ich formuliere gerade inhaltlich schon. Ach so, nee.
Gut. Innerlich, wollte ich sagen.
Aber natürlich ist schon, dass er hatte natürlich damals auch schon den Anspruch formuliert, hat anders zu sein. Nichts eben, also er vermittelt zumindest einen selbstkritischen und reflektierteren Eindruck. Und das glaube ich, vielleicht ist es auch, weil so kennen ihn so viele als wirklich ganz intelligenten und reflektierten Typen.
Und empathisch,
der das dann aber irgendwie scheinbar irgendwie doch nicht umgesetzt kriegt und doch irgendwie in seinem eigenen Narzissmus ein bisschen zu erliegen scheint. Ich glaube, daher vielleicht auch so ein bisschen die Aggression der Journalie auf ihn. Andererseits sage ich, it's not yours to judge. Also ich kann jetzt im Brennerpass sagen, mir ist ein bisschen viel Lars Eidinger gerade, aber damit kann ich es auch bewenden lassen, finde ich. Also was er so auf Instagram macht, ist also das ist einfach auch, das ist jetzt auch nicht mein Cup of Tea, aber es muss es auch nicht sein. Er macht es ja nicht für mich. Er macht ja nicht, postet nicht was auf Instagram, damit es Bernie Meyer gefällt, der ihn vor 13 Jahren mal interviewt hat oder
ich
so.
Ich würde jetzt ihm schon glauben, wenn er sagt, er macht das jetzt nicht, um die Leute bloßzustellen oder irgendwas.
Nein, auf gar keinen Fall.
Nein.
Nee, er will sicher, ich glaube, er lebt schon nach der buddhistischen Maxim, alles geht, solange ich niemanden dabei schade. Das glaube ich schon. Und deshalb finde ich, kann man ihn auch mehr oder weniger in Ruhe lassen, weil er schadet ja niemanden. Genau. Fand ich das Segment jetzt so super gelungen mit den Tränen auf der Pressekonferenz? Na, eher nicht, aber auch nicht so wichtig. Wir reden schon viel zu lang drüber.
Ja.
Wir müssen jetzt...
Stimmt.
Genau. Ich muss jetzt gleich noch viel mehr reden nach der Sendung mit meiner Therapeutin.
Ja, und deshalb, vor, Bernie.
Und deshalb müssen
Fußball und Sopranos.
Ja, deshalb müssen wir uns echt beeilen. Und gerade Fußball ist ja...
39?
Gut. Ja, in einer halben Stunde sind wir fertig. Aber Fußball müssen wir natürlich reden, nämlich... über Hopgate.
Ich spüre schon leicht einen Harndrang, aber ja.
Ja. Aber muss aushalten jetzt.
Ich halte aus.
Ja. Es ist, also die ganze Sache ist ein einziges Aushalten jetzt.
Ja, pass auf. Ich fange mit einem richtig blöden Witz an.
Ja.
Findest du auch, dass Hopp ein bisschen aussieht wie Joachim Gauck?
Ja. Das stimmt. Da ist was dran.
Das bringt noch mehr Verwirrung.
Also, es gab Proteste in den Stadien. Es gab ja vor kurzem in Gladbach Haupt im Fadenkreuz. Es gab bei Dortmund eine Solidarisierung mit den Gladbach-Fans, dass man wird doch nur wohl Haupt, Hurensohn und etc. und Erschießungen wünschen dürfen.
Nee, gut, da fängt schon an.
Ein Fadenkreuz ist nicht der Wunsch nach dem Tod von Dietmar Hopp, das ist mir schon klar. Auf jeden Fall, ja. Da habe ich mich ja schon aufgeregt in den Sendungen neulich, dass die Fans nichts Besseres zu tun haben, ne? Als ob es wirklich keine dringenderen Probleme auf der Welt gibt. Ich dachte, damit kommentiert man es entsprechend und damit ist es erledigt.
Das hören alle und dann ist gut.
Ja. Aber leider ist es das, leider haben mal wieder nicht alle Brennerpass gehört.
Now watch me begin.
Sondern es gab jetzt auch im Bayernstadion beim Spiel gegen Hoffenheim am Wochenende, die Hurensohn-Plakate gegen Hopp, der im Stadion
war. Und auch das Fadenkreuz-Plakat.
Und das Fadenkreuz auch wieder?
Ja.
Ja, alright. Und,
In München, in Hoffenheim, ja, glaube ich.
In München war es.
In München, ja.
Nee, war das? Das war in München.
Ah, genau.
Ja, most deaf.
Okay.
Und, mich hat's richtig genervt.
Ja.
Und zwar in zweierlei Hinsicht, weil zum einen habe ich gedacht, Leute, also erstmal gibt es keine wichtigeren Probleme. Also Hopp ist auch nicht die Symbolfigur für alles, was irgendwie schiefläuft mit der Globalisierung und Kapitalisierung und was weiß ich, was alles.
Kommerzialisierung des Fußballs.
Kommerzialisierung und DFB-isierung des deutschen Fußballs, was alles schiefläuft, das Hopp wahrscheinlich noch eine der ungeeigneteren.
Spiel war in Hoffenheim.
Ja, wirklich?
Ja.
Ich wollte es auch gerne nachschauen. Tatsächlich.
Ja.
Sah mir so, hatte so ein Allianz-Arena-Gefühl.
Nee, ich fand schon, man sieht ja immer diese Ecke war so wahnsinnig klein, wo die Süd.
Ja, war. Komisch.
Ja.
Okay. Und dann, das hat mich natürlich genervt.
Ja.
Ich hätte dann wieder im Brennerpass gesagt, Leute, es gibt wichtigere Probleme und das, was ihr halt macht, das ist einfach dieses Erzeugen von einer gewalttätigen und aggressiven und auch einer zersetzenden Stimmung, mit der ist die deutsche Psyche, glaube ich, gerade nicht gut beraten und das ist einfach nicht schön und lasst es. Es gibt wichtigere Probleme. Aber, also, ob es nicht schlimm genug gewesen wäre, wurde quasi alles, was dann passiert ist, in besänftigender Hinsicht, nämlich die Bayern sind zu den eigenen Fans gegangen, der Olli Kahn, die Leute haben sich solidarisch mit Hopp ausgesprochen oder das Spiel wurde unterbrochen, die haben dann nur noch so ein Dödelkick zu Ende gespielt oder so. Plötzlich wurde das, was eigentlich eine positive Geste ist, wurde das von ganz vielen Leuten auf Social Media, wie auch immer, gerade im Fußballbereich, einer ganz anderen Agenda untergeordnet, nämlich, Moment, Leute, ja? Also der DFB solidarisiert sich mit so einem alten weißen Millionär.
Milliardär.
Darum geht es jetzt nicht. Was ist denn jetzt mit, als man Torunariga irgendwie neulich beleidigt hat? Was ist denn mit Rassismus? Es wird plötzlich einer ganz anderen Agenda untergeordnet, die zum Teil auch natürlich, also nicht zum Teil, sondern vollends ihre Berechtigung hat. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen immer die aus einer persönlichen und emotionalen Ecke kommt, von Wut auf die Oberen, auf die Eliten und überdeckt mit dieser persönlichen Emotionalität und diesem Rumgebrülle in dem Moment, dass natürlich was Schlimmes passiert ist und eine Zäsur auch notwendig war. Weil klar, es hat jetzt mit Hopp, vielleicht sagen wir, du hast jetzt nicht den Falschen getroffen oder so, aber es ist quasi eine hässliche Seite, es ist was eskaliert in den Stadien, was einzudämmen war und wo man an der Stelle unterbrechen muss und sagt, so jetzt reicht's. Es ist natürlich wirklich super traurig, dass man das nicht bei Einzelfällen, wo Spieler beleidigt wurden, gemacht hat, in derselben Intensität. Und vielleicht ist das auch das Learning draus, aber das ändert nichts draus, es ändert nichts dran, dass das ein furchtbares Verhalten war und dass es jetzt natürlich jeder wieder von 11 Freunde bis was ich wieder zu seiner eigenen Agenda macht oder so, das ist nur das weitere Fortschreien und Eskalieren von einer Tatsache, von einer Situation, die man eigentlich deeskalieren müsste und einfach besprechen. Aber es wird ja nichts besprochen, weil auf 280 Zeichen kann man halt auch nicht so viel besprechen. Ja,
oder einem transparent. Es ist ein vielschichtiges Problem.
Ja, vielschichtig.
Es ist vielschichtig und am Ende des Tages ist da ein Plakat, wo jemand im Fadenkreuz ist. Und das, weißt du, ich sehe.
Nein, es geht nicht nur ums Faden, es geht auch darum, dass man jemanden nicht als Hurensohn.
Ja, aber das bezeichnet. Fadenkreuz ist nochmal eine Stufe weiter, finde ich. Also Hurensohn ist auch nicht in Ordnung. Ja,
aber da fängt es schon an, will ich damit sagen.
Ja, aber das Fadenkreuz ist, finde ich, noch eine Eskalationsstufe weiter. So, wo dann Leute, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, denen auch Dietmar Hopp jetzt nichts sagt, also ich denke, rede jetzt mal wieder über meine Distel-Kollegen, sagen, hä? Warum denn das und das? Und das ist ja brutal. Und die sehen das dann wirklich in der Tat im Zusammenhang mit Terroranschlägen, die es jetzt vor kurzem gegeben hat. Und die sehen dann wirklich, und weißt du, man kann nicht auf der einen Seite sagen, der Diskurs halt so immer, man kann nicht auf der einen Seite sagen, wer hat den Anfängen? Und aus Worten werden Taten. Über alles, was passiert und über die AfD und sonst was. Und
aber dann im Subtext sagen, naja, das ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Was ist denn jetzt mit Fremdenhass? Das ist natürlich auch schlimm. Vielleicht, wenn es nicht so schlimm ist, diese Vergleichskultur ist so schrecklich.
Ja.
Weil es ist so ein AfD-Reflex, sofort was zu nehmen, was meinem Argument dient, und das hoch zu chasen und dann das andere, das eigentliche Argument, worum es gerade ging, oder der eigentliche Vorfall, der auch schrecklich war, dadurch in den Hintergrund gerät.
Ja. Es wird einem wahnsinnig viel um die Ohren gehauen, aber es bleibt keine Zeit für Erklärung bei sowas. So. Und
es sind halt zwei Sachen. Das eine ist halt, wie ich schon geschrieben habe dir gestern, das eine ist halt, das ist wirklich miese Verhalten der Fans. Und dann hast du natürlich auf der anderen diesen kapitalsukkulenten DFB mit seinen Kollektivstrafen und seinem elitären Verhalten, den auch keiner braucht, der wahrscheinlich sich auch nicht weigert, in Katar mitzuspielen, etc., etc. Aber das eine sind diese Fuck-Fans. Und wenn du sofort dann dir als nächster Reflex auf Rummenigge DFB und Hopp losgehst und so, was ja auch oft der Subtext ist von solchen Texten, so ein bisschen, ja, die haben es ja eigentlich schon, die Falschen trifft es ja nicht, dann apologetisierst du ja sofort diese Leute, die diesen schrecklichen diese Fadenkreuz gemacht haben und so. Mhm. Und wer weiß, wie viel von denen, habe ich dir auch geschrieben, auch tatsächlich irgendwie so AfD-Wähler sind oder rechte Idioten. Also ja, das ist auch nur eine Unterstellung, aber Leute.
Ja, da wird viel vermischt. Christian Streich macht das ja auch.
Ja, aber Leute, aber ich bin da bei Christian Streich, weil das Problem ist, ob AfD oder Fadenkreuz oder sonst irgendwie oder Rumgeschrei, das Problem ist tatsächlich dieser Impuls und dieser ungefilterte Wut und im schwächsten Fall Meinungsstärke, dass ich überall meine Meinung rausposaunen muss, im schlimmsten Fall Hass, Drohbriefe, Schimpfwörter, was unsere Gesellschaft tatsächlich total zersetzt, das ist das Problem und das zeigt sich hier. Und selbst wenn es jetzt auf jemanden trifft, den ich scheiße finde oder denke so, oh ja, das ist schön Millionär, Milliardär, beschützen, das kannst du, ne? Dann ist dasselbe Phänomen, es ist immer noch falsch und verabscheuungswürdig, so viel Hass zu zeigen, finde ich. Und ich finde es einfach nicht okay, das zu relativieren. Ich finde, wir relativieren gefährlich viel zu unserer eigenen Agenda. Wir relativieren und statt zu besprechen einfach, statt zu analysieren. Und ich mag die Fußball Old White Guys auch nicht, die da auf den Tribünen sitzen und die vielleicht auch im Doppelpass sitzen und so. Aber das sind keine Leute, die so unkontrollierte Aggression irgendwie ausbrechen lassen. Also Dietmar Hopp ist niemand, der das Rad der Gesellschaft gerade in eine negative Richtung bewegt, finde ich.
Naja, es ist also das zwischen Dietmar Hopp und dem BVB-Manns ist wohl eine lange Fehde, die, ich fange jetzt wieder von vorne an, ne, die auch, glaube ich, auch von Hopp ein bisschen eskaliert wurde. Ich glaube, es ist so, dass BVB-Fans beschallt wurden. Und zwar in presslufthammerlauten Geräuschen bei Besuchen im Hoffenheimer Stadion. Hochgehalten wurden diese Plakaten unter anderem auch, glaube ich, von der Ultravereinigung Schickeria, den man jetzt, glaube ich, zum Beispiel wirklich überhaupt keine rechten Tendenzen vorwerfen kann. Also die haben selbst, glaube ich, vom DFB noch vor kurzem einen Preis gewonnen, weil sie sich einsetzen gegen Rassismus im Stadion und sonst was.
Ja, das kann sein, das stimmt.
Ja.
So was habe ich auch.
Ich glaube, deshalb komme ich wieder auf dieses Fadenkreuzplakat zurück, das übrigens auch nur in diesem Fall ausgewählt wurde, weil es sozusagen das Plakat ist, mit dem das Ganze angefangen hat. Das Fadenkreuz war ein Motiv, das die BVB-Fans damals als erstes benutzt haben, als es wirklich noch um Dietmar Hopp an sich ging und die TSG Hoffenheim und sozusagen Hoffenheim der erste Plastikverein in der Bundesliga war. Eigentlich wäre der Hass, ist der Hangs ja, was das angeht, der Hass ja längst oder auch berechtigter war, also so gewandert zu RB Leipzig.
Ja, das ist ja mein Problem. Der Hass ist überhaupt nicht berechtigt.
Nee, genau.
Antipathie. Der Hass,
nee, das stimmt. Ja, die Antipathie oder das Ablehnen, das, ja, richtig.
Ja. Ja, weißt du, und dann, wenn man sagt, jetzt darf man gar nichts mehr sagen, dann muss man jedes Spiel unterbrechen. Fußballfans, gonna be Fußballfans, sonst irgendwie so. Ja, nee, geht halt nicht mehr, sorry. Es muss sich halt was ändern. Ja. Es geht halt nicht, dass diese Diskussion, wie so viele, halt in so einer Brülltonalität ausgetragen wird.
Ja,
ich nehme von mir ist nämlich auch alle meine Argumente gegen die Ultras zurück und pro Hop und sonst irgendwas, aber dann nervt mich einfach nur dieses Rumgebrülle, diese Stimmlage.
Ja, irgendwie. Gut, das ist halt, ich will das jetzt nicht entschuldigen. Es ist ein Fußballstadion und du hast ein Transparent oder du hast kein Transparent. Aber ich finde auch, das geht alles gar nicht.
Vielleicht äußere ich mich nicht mehr dazu. Weißt du was, Rüdiger, vielleicht habe ich zu wenig Verständnis für Fußballfans. Und vielleicht habe ich auch zu wenig Verständnis für Fußballkultur. Mhm. Vielleicht bin ich echt so ein Edelfan oder so ein Gelegenheitsfan. Vielleicht verstehe ich nichts von Fußballkultur. Und vielleicht ist das, was mir an 11 Freunde so nervt, dieses immer so auf True-Fußballfans machen, so vielleicht bin ich nicht true und vielleicht muss ich mir das einfach mal eingestehen.
Deshalb
ist meine Meinung vielleicht einfach gar nicht richtig angebracht hier.
Ich glaube, was du nicht magst und was wir würden uns niemals in so eine Gruppe stellen.
Ich hätte ja Angst auch.
Ja, eben. Genau. Deshalb ist das auch nichts für uns, da zu stehen. Und weißt du, du musst zu viele Meinungen unter einen Hut bringen und letztlich hast du nur wenige Werkzeuge, mit denen du deine Meinung kundtun kannst. Du musst ein Plakat machen, das polarisiert oder das zumindest die Argumentation, so um Aufmerksamkeit zu machen. Mhm. Und das ist, das wollen wir nicht.
Was mir nicht gefällt, ich habe es auch, glaube ich, gelesen bei der Elf Freunde, der Artikel da von Tim Jürgens war eigentlich ganz, ganz moderat, dagegen will ich gar nicht sagen, aber zum Beispiel, der schreibt, Deutschland vergaß für einige Stunden sogar das Voranschreiten des Coronavirus und die neue Flüchtlingskrise. Das stimmt nicht.
Nein,
das schreibt immer alles. Es hat keinen interessiert außerhalb von Fußballfans, was da passiert ist.
Ja.
Nobody fucking cared.
Und?
Die meisten Leute haben trotzdem weiter Desinfektionsmittel bei DM leer gekauft.
Ja. Und es gehört immer alles im Moment zusammen.
Ja, das ist schlimm, dieser super gesagt, dieser Drang nach.
Ja. Es ist alles zeitgleich und es geht immer um alles.
Der Konnektionsdrang irgendwie.
Und jetzt kommt der Positivismus.
Ja.
Wir befinden uns in einem Prozess der gesellschaftlichen Bewusstwerdung.
Ja, das hat, ja, gut. Ja.
Ich weiß es auch nicht. Gut.
Okay, gut. Ja, aber es ist ja, wir haben keine Zeit und müssen aber trotzdem.
Und man muss sagen, dass in der letzten Viertelstunde das Spiel wirklich taktisch wirklich sehr abgeflacht ist.
Ja, aber es hatte irgendwie, ich fand es auch interessant.
Das
war was für, finde ich, war was für, wie heißen diese Taktik-Leute da? Tobias Escher und so? Spielverlagerung, ne?
MJ, ja.
Nein, der Max.
Nein, weiß ich doch.
Du, wir müssen aber über Klinsmann reden.
Ah, Klinsmann.
Als wäre nicht genug passiert in dieser scheiß Woche, hat der Jürgen, sicher der Jürgen,
den Leitsordner geleakt.
Der Jürgen.
Ich weiß gar nicht, wie ist denn das an der Presse gelandet, dieser Ordner?
Hat's der nicht einfach rausgegeben?
Kann auch sein.
Also sag mal, überhaupt diese Dreistigkeit, irgendwie ein 20-seitiges Tagebuch in der Presse zu veröffentlichen über seine Zeit, über 3,5 Wochen gefühlt bei einem Verein, wo er nochmal über alles so richtig herzieht.
Ist geil.
Aus einer Zeit, in der er sich wirklich auch nicht gerade mit rumbekleckert hat und dann auch noch einzelne Spiele auch bewertet und so.
Ja, da wird's richtig krass. Also ich habe mir die Sportbild gekauft, Bernie.
Don't go there.
Don't go. Ich habe mir früher sogar ab und zu die Autobild gekauft. Aber dunkle Vergangenheit. Also es sind mehrere Doppelseiten. Ich habe noch nie so lange, ich habe schon länger nichts mehr so langes gelesen. Um das zusammenzufassen ist, jetzt meine Hot auf Jürgen Klinsmann. Also was mir wirklich sehr gefällt ist, oder was ich besonders finde, ist, hat viele Sachen zu, er bemängelt viele Dinge, vor allen Dingen Michael Preetz, aber er, ich glaube, Jürgen Klinsmann ist all about die Umstände. Also der bemängelt viel, wer wann mit dem Mannschaftsbus mitfahren darf, bei welchen Gelegenheiten, wer wann zu welcher Gelegenheit wie sich wo äußern kann. Es geht viel um Umstände und er sagt, es kommen, selbst wenn junge, talentierte Spieler zu Hertha kommen, werden die nicht besser werden, weil die Spieler werden sich den Umständen anpassen und nicht die Umstände den Spielern. Ja, also, verstehst du, er gibt den Umständen, sind schuld an allem. Und da, also, ich finde, in allem ist auch zu erkennen ein, er baut sich so verschiedene Auswege. So, naja, was willst du sagen?
Macht er auch das, was wir gerade besprochen haben, macht er auch die Konnexion, macht er auch, erzeugt auch ein Gesamtbild, quasi ordnet alles ein Narrativ unter, quasi alles gehört zusammen, alles gehört zu einem schlimmen Ding?
Naja, ja, irgendwie schon. Also auch durch seine Abwehr. Dann aber geht er ins Detail, da wird's halt wirklich schön, wenn er so auf die einzelnen Spieler eingeht. Also sehr schön, was schreibt er? Sehr schön, Lukas. Klünter.
Sicher, der Lukas.
Klünter.
Sag mal, über den lasse ich ja
nicht. Ich meine, man muss mal sagen, wir reden hier über einen Brenny-Gewinner 2018.
Ja, das ist unser,
für den besten Namen.
Ja.
Also da hätte Jürgen mal mit uns reden können. Technisch zu schwach, aber Mehrwert machbar zu generieren. Das ist, also diese klare Form, also es landet ja in der Öffentlichkeit im Zusammenhang Menschen mit Mehrwert. Natürlich wissen wir alle, dass es ist, aber lesen möchte man das dann auch nicht. Naja, ach, herrlich. Nicht leidensfähig. Alle zu alt. Matthew Leckie. Ach, Mensch, jetzt hätten wir mal. Siehst du, ich habe das mit dem Bleistift angekreuzt. Kann ich natürlich auf dem Blau der Sportbild nicht lesen. Super. Ja. Matthew Leckie, 29. Stets verletzt und satt. Kein Mehrwert.
Das gibt's doch nicht.
Fantastisch, oder?
Entschuldigung.
Vedat Ibisevic. Alter 25. Also er ist 10 Jahre jünger, als wir jetzt gedacht haben. Steht hier falsch. Super Typ. Immerhin. Ja, auch hier der Brennerpass genauer. Du hast ihn damals bezeichnet, hat mich damals sehr beeindruckt. Das muss in seiner ersten Saison gewesen sein. Als, wie hast du ihn genannt? Balkan Roughneck.
Ja. Ja.
Leider zu alt. Was soll man machen? Deshalb steht auch hier mit 25 kein Mehrwert. Ja, was soll man da machen?
Entschuldigung, aber das ist...
Aber bei allen, die er gekauft hat, natürlich, Matheus Cunha, 20, Megatalent für 15 Millionen gekauft und große Chancen auf Mehrwert. Na gut. Oder hier Piatek, 24, Torjäger, für über 20 Millionen gekauft und große Chance auf Mehrwert. Also, naja, natürlich steht da, ist auch zu erwarten, Jürgen alles richtig gemacht, Hertha alles falsch.
Ja, aber du vernichtest doch auch Spieler mit solchen Dings.
Natürlich. Und ich glaube, und jetzt kommen wir zum Spiel, der Spielverlauf dieses 3:3 gegen Düsseldorf ist wirklich auch damit ein bisschen zu erklären. Weil es standen bis auf Luke Bacchio, der ausgewechselt wurde, eine Menge Leute auf dem Platz, die hier in dieser Kartei wirklich böse abgecancelt wurden.
Die meinst, die haben es dann.
Ja. Brennerpass steht hier. Ja, kein Mehrwert, nicht lustig, nicht fundiert.
Zu alt.
Zu alt. Und alt. Ja. Rudolf gesättigt.
Ja. Aber ja, was sagst du ganz jetzt mal so fazitär? Also ich muss sagen, the nerves of this guy. Also was erlaube
Jürgen?
Also das muss man sich erstmal trauen. Mhm. Seine Fresse so weit aufzureißen.
Tja.
Das ist so ein, jetzt könnte man natürlich wieder so demagogisch sagen, das ist so ein super Ego, das haben sie in Amerika eben eingetrichtert und so, ne? So.
Ja, aber der Gedanke drängt sich schon so auf, es hat sowas von, die Denke, die dahinter steht, ist schon sowas so, hier effizienter, da effizienter, hier gecoacht, da gecoacht, das meine ich auch, glaube ich, mit den Umständen. So, das Drehen an den vielen kleinen Schräubchen, aber am Ende des Tages, ja, also weißt das, du, alles, so, was so, da steht.
So scientologisch, wie das teilweise wirkt hier, was der so treibt und wie so sein Mindset so wirkt, so sehr finde ich auch, dass er einfach auch sehr eitel und sehr, sehr leicht kränkbar wirkt. Ja. Sehr leicht kränkbar einfach. Und ich glaube, dass der Lars Windhorst gesagt hat, dieses Verhalten von dem pubertierten Jungen, ich glaube, das hat
dran.
Ja, und aber das hat es auch sowas, das hat das sicher auch nochmal getriggert, sowas. Mm,
ja, achso, das stimmt. Ja, das
ist sicher revanchistisch veranlagt, sicher auch.
Es erinnert mich so ein bisschen von der Haltung her an mich, wenn ich sage, wenn ich einen neuen, gut, iPod nicht mehr, aber wenn ich neue Schuhe habe und dies und das, und wenn das alles in Ordnung ist, dann gehe ich morgen laufen, Bernie. Dann führe ich die Hertha. So, pass auf, ob du mich jetzt fragst oder nicht, ich mache jetzt einen Downbreak.
Ja, bitte.
Ich habe überhaupt keine Zeit mehr. Ja. Rüdiger, ich habe gedacht, ich würde mich selber nie ermuntern. wo ist denn überhaupt mein Downbreak? Hier, die Hertha, ich fange mal mit der Hertha an. Ne? Ach übrigens, wollen wir eigentlich ein neues Kapitel aufmachen, Rüdiger wettet?
Ja, sehr gerne.
Bernd, ich hab sehr erfolgreich gewettet die letzte Woche. Ich mache euch alle süchtig. Ich habe gewettet, weißt du, was meine Lieblingswettrubrik ist? Welcher Spieler schießt das erste Tor? Ich habe Geld verdient diese Woche mit, ich habe gesagt, Gnabry schießt das erste Tor in der Champions League. Ich weiß ja auch nicht, warum das nicht jeder wettet. Das ist doch klar, das sieht man doch im Moment. Quaison schießt das erste Tor für Mainz. Auch das völlig offensichtlich. Und Sancho für den BVB. Das ist doch... genauso könntest du darauf wetten, dass es im Mai, Juni wärmer werden wird. Also ich verstehe die Leute nicht.
Ich glaube, ich muss in meiner Therapie heute über dich reden, statt über mich.
Ich habe übrigens auch gewettet, dass City das Spiel drehen wird. Damit hab ich
hast du auch gewettet, dass Liverpool sein erstes Saisonspiel verliert?
Nein, das habe ich vergessen zu wetten. Aber es lag mir im Urin.
Gegen Watford vor allem. Ne?
Gegen Watford,
war völlig klar. Oder?
Natürlich.
Okay, gut, go on.
Dass du das nicht siehst, Bernd. Ich weiß gar nicht, warum ich mit dir im Fußball... Gut, die Hertha trotz allen Big-City-Weltuntergangsfantasien und steigt aus der Asche und erkämpft sich ein 3:3 unentschieden gegen... Fortuna Düsseldorf. Trotz einem höchst erquicklichen 6:0 der Bayern in Hoffenheim wird das Fußballerische zur Nebensache. Zusammengefasst lässt sich sagen, gegen Ende flacht das taktische Niveau eher ab. Gut, den Witz habe ich jetzt schon gemacht. Immerhin keine gelbe Karten mehr in der Schlussphase. Köln ist gut drauf, Schalke nicht so, Alexander Nübel am wenigsten. Köln, Schalke 3:0. Hochverdient, knapp gewonnen. Der BVB zu Hause gegen Freiburg 1:0. Union kann Standards, Wolfsburg auch. Hoffentlich werden Hobbs Transpis nicht zum Standard. Ach so, Standard, okay, mein Witz ging auf Standard. Ich hätte es mir nochmal durchlesen sollen. Es war übrigens alles Kopfbälle, 4 Kopfbälle, insgesamt unentschieden 2:2. Kopfbälle, auch da liegt eine Allegorie, allein ich habe sie nicht gesehen. Spektakuläre zweite Halbzeit entschädigt lahme erste Halbzeit. Hier mal so ein bisschen Fußballsprech. Gladbach gewinnt 3:2 in Augsburg. Da muss schon Paderborn zu Besuch kommen, damit Mainz mal wieder punktet. Dieser Downbreak ist deshalb so bösartig formuliert, weil alle Kombinationswetten für den heutigen Spieltag von Rüdiger Rudolf auf einem Sieg von Paderborn beruhten. Es ist alles verloren. Der Nagelsmann bewahrt den Sonntagsfrieden. Ja, Sonntagsfrieden, es geht so. Aber Der Nagelsmann bewahrt den Sonntagsfrieden. Im Spiel gegen die vom Rechts vom Rhein erspielt man ein Unentschieden. Von Frieden also keine Spur. Dem Julian wird das nicht reichen. Demnächst im Spiel gegen Hotspur muss Frieden Victoria weichen. An diesem 24. Spieltag aber heißt es Leverkusen-Leipzig. Andersrum, ja, Leipzig-Leverkusen 1:1. Und hier noch ein Brennerpass-Service-Downbreak. Der Grund für die kurzfristige Absage der Partie ist Frankfurts verlegtes Spiel in der Europa League. Wegen einer Orkanwarnung in Salzburg wurde das Duell der Hessen beim RB Salzburg von Donnerstag auf Freitag verschoben, weil Eintracht Frankfurt somit keine 48 Stunden Zeit zur Regeneration bis zum Spiel bei Werder Bremen gehabt hätte, hat die DFL das Bundesliga-Duell nun verschoben.
Also ich sag dir jetzt schon, Rüdiger, als summa summarum für diese Sendung bist du in sehr guter Form heute.
Oh, vielen Dank, Bernie.
Das ist in sehr guter Form heute. Also eine echte Bereicherung für dieses kleine Medienunternehmen.
Well, coming from you, that means a lot. Wirklich, nach 4 Jahren, große Bereicherung. Willst du nicht auch noch einen Leitsordner? Habe ich Mehrwert, Bernie? Nein, auch du machst es ganz gut. Das musst du wirklich, Bernie, auch wie du immer hier sitzt und das so aufnimmst und mich zu Wort kommen lässt. Ich muss dir wirklich mal, also... Muss dir wirklich mal sagen,
das ist wirklich passabel.
Das machst du wirklich passabel. Das machst du wirklich. Du fällst kaum. Ich finde, dass du nur noch selten unangenehm auffällst. Geduscht bist du auch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Ja, geduscht bin ich nicht.
Ja.
Pass auf, ich mach den.
Aber Bernie, jetzt setz doch noch einen drauf und mach den Downbreak
der Frauen. Ja, jetzt mache ich mich unbeliebt, weil ich mach den Downbreak der Frauen unrhymed. Heute ungereimt und sehr kurz, weil wir haben ja nicht viel Zeit. Wir haben noch Sopranos. Oh. Aber dafür habe ich ein Bonus-Info für euch. Pass auf, Jena kommt dem VfL.
Stark, Bernie.
Wolfsburg mit 0:6 unter die Räder. Da geht es aber hinten zusammen wieder, finde ich, ein bisschen. Auch ganz unten, also im Tabellenkeller, schauen die Bayern bei Duisburg vorbei und bringen lediglich ein 2:2 wieder mit nach oben. Wieso ich da geschrieben habe, Mama, der Koksmann mit dem Koks war nicht da, weiß ich jetzt nicht mehr im Nachhinein.
Welche Mannschaften ging es nochmal?
Bayern und Duisburg. Egal. Die Frauen aus Hoffenheim, auch stark, oder?
Fantastisch.
Machen sich ganz ungekränkt 4:1 über Freiburg her. Mhm. Köln schmollt dagegen weiter auf dem letzten Platz und Frankfurt schenkt. Nee, pass auf. Köln schmollt weiter auf dem letzten Platz und schenkt Frankfurt ein Tor ein, aber dafür einfach 4 an Frankfurt her. 1:4. Mhm. Turbinchen. Man kann es aber auch unnötig spannend machen. 1:0 nur gegen Essen. Und jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Und habe auch nichts mehr bei Sand gegen Leverkusen. 1:0. Mhm. Aber dafür habe ich die Torjägerliste.
Ah.
Ja. Und
wird angeführt von
Pernell Harder.
Oh.
Ich glaube, es ist Scorerpunkte 21. Mm. Tore hat sie 14, glaube ich. Platz 2 ist Lara Prasnica von Turbine Potsdam.
Ja.
16 Tore, also quasi Nummer 1 der Torjägerliste, 15 Scorerpunkte. Lea Schüller, die kennen wir auch von SG Essen. 16 Tore, 15 Scorerpunkte.
Sauber.
Ja. Genau, so. Und jetzt mal ganz schnell zu den Sopranos. Wir haben gesehen, Staffel 2, Folge 10. Irgendwie war ich gefühlt schon weiter, aber es ist erst Folge 10. Bust Out.
Ja. Oh, im Deutschen weiß gar nicht, wie sie hieß.
Weiß ich auch nicht. Pass auf, kein Weg zu weit, mit dem Rücken zur Wand, irgendwas Doofes.
Mhm.
Joe Penny, Guest Starring Joe Penny, bekannt aus Trio mit 4 Fäusten.
Er ist es, ne? Ja. Ah!
Übrigens, Nachtrag zum letzten Mal. Michael Imperioli hat die letzte Folge, die wir auch ganz gut fanden, das Drehbuch geschrieben. Und Michael Imperioli ist ja Christopher Moltisanti.
Ach.
Schreibt quasi auch sehr gut für die Sopranos.
Toll.
Hat quasi das ganze Jenseitige, das kam von ihm.
Ich glaube, er ist schon auch das, was er wirklich in der Serie ist. Er ist schon, glaube ich, der größte Theatermann da, der Theatermacher, der Kunstschaffende, der Schreiber, der, ja, ich glaube, deshalb ist er gut, er weiß sehr genau, was er da macht.
Es geht in der Sendung um Folgendes.
I like the word Sendung.
Die Sendung ist gut.
Sendung klingt irgendwie...
Überbrück mal bitte ganz kurz.
Überbrücken, gut.
Ja.
Boah, ich überbrücke...
Ich habe die Inhaltsangabe auf dem anderen Rechner.
Die beste Überbrückung wäre, wenn ich jetzt mal kurz die Inhaltsangabe aus dem Ärmel schütteln würde. Allein, dazu muss ich sagen, Ich habe die Folge, was ich selten mache, letzten Dienstag gesehen. Normalerweise gucke ich die Folge immer kurz, bevor wir hier in den Brennerpass steigen, aber ich habe sie nach dem letzten Brennerpass gesehen.
Aber ich habe es für uns jetzt hier.
Ja.
Tony begins gathering cash for a possible getaway when he learns of an eyewitness to the Bevilacqua hit. The feds turn up...
Bernie, du weißt, dass du Englisch redest.
Ja?
Ja, nee, ich wollte nur sagen. Okay,
gut. Also Tony legt ein bisschen Geld zur Seite, spricht auch mit seinem Anwalt, weil er hat Angst, dass er bald in den Knast muss. Es gibt nämlich einen Augenzeugen für den Mord, den Ehren Pussy an Matthew Bevilacqua. Bevilacqua.
Verübt. Komplizierter haben. Name, ja.
Ja. Genau. Und das FBI und die lokale Polizei ist jetzt hinter ihm her und Tony hat Angst, dass er ins Gefängnis muss. Das bestimmt so ein bisschen die Sendung. Pussy steht auch unter Druck, weil sein V-Mann ahnt, dass er da was mit zu tun hat und sagt, entweder du lieferst mir jetzt einen Beweis, dass Tony den Typen umgebracht hat oder wir kriegen Ärger. Der hat übrigens auch eine sehr, sehr kurze Lunte nur hier, sein Kollege, der V-Mann von Pussy.
Der hat eine kurze Lunte, einen Sprachfehler und ist wirklich super.
Mir gefällt Pussys
sehr authentisch.
Blick gut, wie er so sagt, so ein gedrungener, dickerer Mann wurde auch am Tatort gesehen und wo er nur so mit den Achseln zuckt, so nach dem Motto, ja, okay, gut, schau uns alle an.
Ja.
Wir sehen alle so aus. Ja, und Carmella hat romantische Anwandelungen, kann man das sagen, ne?
Ja.
Ja, und also in der Folge passiert was shocking ist, nämlich es gibt wirklich eine sehr explizite Sexszene zwischen Janice und Richie April.
Ja, ich habe
in der Wohnung gehört,
dass wir darauf zurückkommen werden. Ja.
Ja. Die wow, just wow.
Ja.
Wo also er nimmt sie von hinten.
Ja.
Man sieht da seinen Po. Sie trägt Reizwäsche und sagt zeig's mir Boss. Mach den Boss, mach den Boss.
Und Bernie?
Ja.
Und?
Was und?
Er hält ihr eine Pistole an den Kopf.
Stimmt, das habe ich ganz vergessen.
Kleines, das vergisst man aber auch leicht, Bernie.
Ja, ich glaube, Richie Abyss nackter Arsch mehr schockiert als die Knarre. Ich dachte,
das sagt mehr über dich als über die Folge aus.
Mafia-Sex ist halt so mit Knarren gegen den Kopf irgendwie. Ja, aber darüber, der Witz ist ja auch, dass der Sex ja an sich natürlich schon ein merkwürdiger Vorgang ist, wenn man ihn jetzt so sieht, so unbedarft, aber er beklagt sich nicht drüber, sondern er sagt so, da hat echt noch eine ganz andere Ebene mitgeschwungen hier bei unserem Sex, ne?
Und, stimmt.
Und dann denkt man erst, er regt sich drüber auf, dass sie gesagt hat, er soll Boss werden, aber stellt sich eigentlich raus, dass er sich wirklich drüber aufregt, dass sie nicht ganz bei der Sache war.
Genau.
Es geht nur darum eigentlich.
Richtig, ja.
Und dann kommt auch schon Mama Livia runtergefahren.
das ist so ein Exorzist-Moment, finde ich.
Ja. Fantastische Szene, aber auch wirklich gruselig, ne?
Und sehr lauter Treppenlift. Der macht so.
In dem Fall aber ganz, ganz gut, dass man ihn vorher hört.
Ja. Leichte Vorwarnung.
Dein Freund David ist back, der T-1000.
Mhm. Ja.
Ja. Der wurde ruiniert durch ein Pokerspiel mit den Sopranos.
Ja, hat mit den falschen Leuten angelegt.
Und jetzt haben sich die Leute quasi in seinem Handwerkergeschäft, was heißt
Handwerker das? Handwerker Outdoor Campingbedarf.
Ja, haben sich eingenistet.
Kann man sagen, er aber auch.
Und zum Thema Eingenisten hat er auch ein gutes Zitat. Er sagt, they eat through everything like fucking termites.
Mhm.
Fressen sich doch alles wie die Termiten.
Ja, und haben Spaß dabei.
Ja. Und der ist kurz vorm
Selbstmord.
Der ist kurz vorm Selbstmord, das kann man so sagen. Der ist suizidal. Ja. Auch Pussys Schlinge zieht sich enger, weil, wie gesagt, er wird jetzt ja wirklich unter Druck gesetzt. Er muss Beweise dafür finden, dass Tony ein Mörder ist. Mhm. Und auch Tony hat tatsächlich das berechtigt ungute Gefühl, dass da was gegen ihn im Busch ist,
ja,
dass es diesmal ein bisschen ernster ist und tatsächlich, wie nennt Pauli das, so ein flag-swearing Cocksucker irgendwie, so ein bibeltreuer Arschgeigen.
Uramerikaner.
Besonders gesetzestreuer Amerikaner, hätte ihn gesehen.
Ja.
Und es ist auch so, geht zur Polizei, der möchte auch ganz vorbildlich sein, es wird auch ein bisschen unsympathisch dargestellt von David Chase. Am Ende, sobald er in der Zeitung liest, die Sopranos haben damit zu tun.
Schneller geht's gar nicht. Schneller kann man
den Cops nicht zurückrufen und sagen, ich habe nichts gesehen.
Ja.
Und seine Frau sagt auch so, jetzt wusste der Zettel von dem Cop und sie so, auf dem Kühlschrank! Er klebt am Kühlschrank! Mhm. Also das ist...
Ja.
Ja. Und gleichzeitig ist Tony aber auch... Tony hat so eine merkwürdige Verhaltensweise, dass er andererseits sich völlig lossagt von diesem Mord. Als hätte er nichts damit zu tun. Er sieht ein Kind in Mall, das nach seiner Mama schreit. Und das waren auch die letzten Worte von seinem Mordopfer. Und er schafft es irgendwie, diese Assoziation sofort zu verdrängen und über sein Kind nachzudenken. Was natürlich dann doch wieder irgendwie zusammenhängt. Aber
es beschäftigt ihn doch.
Ja, aber er meandert immer ganz schnell. Das ist übrigens ein allgemeines Phänomen für alle Tony Soprano-Momente eigentlich in der Serie oder für ganz viele. Die Wahrheit schwappt kurz an die Oberfläche. Sie verleitet ihn zum Reflektieren. Man denkt, oh, jetzt ist er der Wahrheit auf der Spur. Er merkt auch, was er für ein schlimmer Mensch ist oder wo das alles hinführt oder wo die Probleme liegen. Und dann ignoriert das wieder weg oder es schwimmt wieder davon, diese Erkenntnis. Mhm. Und genauso ist es hier. Ich habe jemanden umgebracht, vielleicht schwierig, gegen Knast. Aber wie er Melfi gegenüber sagt, er hat nichts getan, er ist unschuldig. Er wüsste gar nicht, was da los ist und so. Mhm. Ist ja tatsächlich so eine Mischung aus Verdrängung, aber da ist dann auch dieser monströse Gedanke dahinter, ist ja wirklich, er empfindet es auch nicht wirklich als Unrecht.
Ja, richtig. Richtig.
Und das kann man ja nicht trennen. Man kann ja jetzt nicht so, nur so küchenpsychologisch sagen, ja, der verdrängt es halt. Natürlich weiß er, dass er was Böses gemacht hat. So einfach ist es ja nicht. Mhm. Und das ist so ein bisschen eine Folge, wo alle eigentlich so ein bisschen sich gern aus der Verantwortung stehlen würden. Ist jetzt aufgefallen? Bust out heißt ja nicht umsonst.
Ja.
Carmella würde gerne aus der Ehe ausbasten, so ein bisschen mit der Affäre. Tony überlegt, ob er nicht flüchten muss.
Ja.
Er bastet aber sich irgendwie out aus dieser Verantwortung, stiehlt sich aus dieser Verantwortung, dass er jemanden umgebracht hat. Pussy würde natürlich auch sehr gerne outbusten.
Pussy ist das eh alles zu viel, ja.
AJ gibt Tony eigentlich noch eine Chance, weil der ja gerade so ein bisschen auf, lass uns doch mal was zusammen machen, schafft es aber dann nicht, auf seinen Schwimmwettbewerb zu gehen, weil er sein Geld verstecken muss.
Mhm. AJ kann überraschend schnell schwimmen.
Ja, denkt man nicht, wird Zweiter. Carmella verpisst, nicht Carmella, Meadow verpisst sich tatsächlich, kriegt eine Zusage von Berkeley oder NYU. Sehr schöne Szene, wo es auch zu Oma Olivia geht und denkst, hey, sind die so close, dass die jetzt als erstes zu ihr geht und ihr erzählt, an welche Uni sie kommt? Denkt man so, Mensch, Meadow. Dabei holt sich nur Yelled ab. Sie schiebtet ihr hinten und vorne rein.
Du, aber sag mal, warte mal, mit dem Geld, war doch was, Corrado sagt doch auch über die Meadow, dass er immer mal da zu Besuch war.
Und ach, spricht er von Meadow?
Und am Ende, ja.
Ach, eben. Das habe ich nicht gecheckt.
Und am Ende war sein Portemonnaie $10 light. Und man fragt sich, und dann kurz danach bekommt Meadow Geld von der Oma. Und da hatte ich kurz den Gedanken, ob das Geld vielleicht von der Oma, ob Levi das dem Corrado aus dem Portemonnaie genommen hat. Vorher. Ah, das weiß ich nicht.
Ach, da spricht er von Meadow, bist du sicher? Aber so weit habe ich gar nicht gedacht.
Ich glaube, dass er von Meadow spricht.
Naja, auf jeden Fall.
Du, das klären wir in 5 Jahren beim nächsten Rewatch.
Hat dir die Folge gefallen?
Du, ich weiß nicht. Ich hatte wahnsinnig Bock auf Sopranos beim letzten Mal. Deshalb habe ich direkt am Dienstag geguckt. Was ich normalerweise nicht mache. Ich gucke, also habe ich eben schon gesagt. Komisch, ich war vielleicht ein bisschen unkonzentriert. Ich beobachte nur, dass ich ein bisschen abgelenkt war.
Also Alan Sepinwall sagt, das ist eine der besten Folgen. Mhm. Überhaupt jetzt, also seit Beginn der Serie, auch in der zweiten Staffel. Ich weiß, ich muss auch sagen, ich habe nebenbei Sport gemacht. Mhm. Ich war auch nicht so ganz bei der Sache.
Ich weiß aber nur, dass ich mich an die Folge sehr gut erinnern kann und dass ich die damals, mich hat das aber auch damals alles noch mehr mitgenommen, zum Beispiel hier mit unserem Terminator oder sowas, wie am Ende der ist, wie weit die das durchziehen, dass die den wirklich auseinander, dass die den ausfleddern, wie so. Mhm.
Weißt du, was mich ein bisschen mitgenommen hat, wie monströs Tony da durch diese Folge walzt.
Ja.
Einfach immer so, immer kurz vor einer Erkenntnis, aber dann doch wieder eigentlich wirklich brutal, eine brutale Figur ist, ne?
Ja.
Also wie uneinsichtig und wie rücksichtslos und dass er immer so ganz kurz vor einer Erkenntnis steht, das ist ja ein altes Thema von den Sopranos und das sind auch die Frauen in seinem Leben dazu ermächtigen, immer wieder über Leichen zu gehen. In der Folge kann man wirklich auch niemand anderem die Schuld geben. Durch die, da bolzt, nein. Tony Soprano bolzt nach
das
vorne.
Das manifestiert sich immer
und ist
mehr.
Ganz schrecklich unsympathisch, genau in dieser Folge. Das ist wirklich ein schrecklicher, ist tatsächlich ein Tyrann auch, ne?
Und es wird niemals, es manifestiert sich immer mehr, dass dieser Lebensstil, ist auch völlig klar, wenn das rauskäme, dass Carmella da mit diesem Handwerker da was anfängt, der, glaube ich, irgendwie verwandt ist auch mit der.
Ist der Schwager, also er genau. Ist der Bruder von Davids Frau.
Ja, genau. Das ist so, dann ist der auch des Todes und das weiß der auch und deshalb zieht er ja auch zurück. So. Naja.
Eine Notiz noch, als am Ende Tony und AJ dann doch eine Bootsfahrt machen, läuft Journey, Wheel in the Sky. Wheel in the Sky keeps on turning. Ja. Und die Sopranos-Kenner wissen, es wird nicht das letzte Mal sein, dass Journey bei den Sopranos läuft.
Richtig. Du, übrigens, jetzt, ich erinnere auch auf Musik. Weißt du, welchen Ohrwurm ich in den letzten Tagen ständig habe durch Corona? Kennst du noch das Lied My Sharona?
My Corona, ja.
My Corona.
Ja,
Alle infiziert, infiziert.
Na, das ist auch mal ein schönes Schlusswort.
Ja.
Eine Stunde, 30 Minuten, wir sagen, liked uns, liebt uns, gebt uns 5 Sterne.
Und raten könnt uns auch. Denn es war doch schon durch die 5 Sterne drin, Rüdiger. Danke, alles klar.
Okay, also Rüdiger,
ja.
Das war mal wieder...
Brillant.
Du, es war mal einfach wirklich wieder echt ganz okay mit dir.
Dreh dich um, Bernd.
Das war Brennerpass.
Was für Massengeschmack. Wie dumm.